Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
So, jetzt sollte es laufen. Ja. Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder zum Thema Mäusebussarde und ich bin ganz, ganz froh, dass der Professor, muss man jetzt am Anfang zumindest einmal sagen, Oliver Krüger, er verzieht schon das Gesicht, das könnt ihr nicht sehen, bei mir ist, also dass wir hier zusammen so ein bisschen im häuslichen Biergarten sitzen können quasi und über spannende Vögel sprechen können, die wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, in manchen Fällen auch richtig identifiziert, in manchen vielleicht auch nicht. Und ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich habe ja meine Greifvogelgruppe schon mehr als 15 Jahre und ich hatte bisher genau einen, das war der Jan, der gesagt hat, die Mäusebussarde, das sind meine Lieblingsgreifvögel. Und sonst waren es immer Habichte und Rotmilane oder Wanderfalken oder irgendwie so etwas. Und ich finde die Vögel aber ganz, ganz spannend. Ich habe schon ein paar Vorträge von dem Oliver gesehen und gehört, weil wir auch in der Greifvogel AG des NWO tätig sind. Das ist der Kanal, über den wir uns kennengelernt haben. Von daher, du forschst da seit ganz, 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 ganz vielen Jahren an den Mäusebussarden und nicht nur an denen, sondern auch an Uhus, Habichten, die damit zu tun haben. Bist Biologieprofessor in Bielefeld. Am Montag startet dein Grundmodul heute hier im Podcast. Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen, Oliver. Magst du dich auch vielleicht mal gar nicht jetzt so mit einer Zeitschiene vorstellen, dann geboren und dann so und so? Also du bist in der Nähe von Bielefeld geboren. Aber was sind eigentlich die Themen, die dich so in deiner Forschung antreiben?
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch. Ja, in unserem Portfolio der Forschung spielt tatsächlich der Greifvögel eine große Rolle. Mäusebussard, Habicht, Rotmilan, jetzt eben noch Uhu dazu. Das ist ein ganzes wunderschönes Sammelsurium, das wir seit mehr als 30 Jahren erforschen. Dazu kommen auf Galapagos Seelöwen, ein Projekt, das ich von meinem Vorgänger Fritz Trillmich übernommen habe und wo wir jetzt auch inzwischen seit 25 Jahren unterwegs sind. Und dann kommen noch so andere Sachen dazu. Wir sind eigentlich seit auch mittlerweile 12, 13 Jahren auf Madagaskar unterwegs und erforschen sozusagen Paarungsverhalten, Paarungssysteme bei Kiebitzvögeln. Und im Labor hier in Bielefeld haben wir Zebrafinken, die eben auf verschiedene Persönlichkeiten gezüchtet worden sind. Und damit machen wir dann auch eben Verhaltensforschung im Labor. Und das ist tatsächlich etwas, was eine ganze Arbeitsgruppe, hoffe ich zumindest, nicht nur beschäftigt, sondern auch tatsächlich antreibt, immer wieder zu gucken.
Und das ist in Bielefeld jetzt der Studiengang Biologie oder ist das Wildbiologie oder ist das Verhaltensbiologie?
Also ich gehöre zur Fakultät für Biologie und der Lehrstuhl ist der Lehrstuhl für Verhaltensforschung. Das ist der älteste Lehrstuhl seiner Art an überhaupt einer deutschen Universität, obwohl er mal gerade über 50 Jahre alt ist. Aber dementsprechend ist das in Deutschland bekannt und ich bin ja auch aus der Gegend, also ich bin ja in Ostwestfalen, also bei Bielefeld auch aufgewachsen. Das heißt, nach vielen Jahren im Ausland, in Cambridge, in Großbritannien, bin ich dann vor 15 Jahren nach Hause gekommen sozusagen und das finde ich auch richtig schön eigentlich. Mir gefällt es zu Hause in Ostwestfalen und auch wenn das viele vielleicht nicht nachvollziehen können, aber für mich ist es Heimat, eine schöne Heimat.
Ja, aber jetzt vielleicht auch nochmal inhaltlich. Du hast jetzt gerade so ein bisschen deine Forschungsschwerpunkte genannt, aber was sind das so für Fragestellungen, die dich antreiben?
Das ist vor allem die Frage, warum Individuen sich so unterscheiden. Nicht nur im Verhalten, sondern auch natürlich gerade beim Mäusebussard ein fantastisches Studienobjekt, um individuelle Unterschiede anzuschauen, denn kein Greifvogel in Europa ist so variabel wie der Mäusebussard. Das bedeutet, normalerweise würde man erwarten, die Selektion selektiert auf einen Typus und dann hat man hier innerhalb einer Population von fast komplett weiß bis fast komplett dunkelbraun. Wie kann das sein? Und das ist also die Frage nach einem Polymorphismus, wie das auf schlau heißt. Und die haben sich Leute schon seit Darwin gestellt. Und es gibt natürlich auch schon sehr viele spannende Antworten. Und wir können auf der einen Seite das Runtergehen bis zu einem Kandidatengen eingehen, was maßgeblich für diesen Polymorphismus verantwortlich ist, ihn also prägt. Auf der anderen Seite hat das Auswirkungen auf Verhalten, auf Immunantwort. Und das folgen wir natürlich. Also wir, auf der anderen Seite, moderne Verhaltensforschung geht runter in die Physiologie, in die Genetik, Genomik. Auf der anderen Seite gehen wir hoch bis zur Population. Das heißt, wir gucken uns natürlich auch die Populationsdynamik an. Warum gibt es in einigen Jahren mehr als anderen Jahren? Was beeinflusst die Schwankungen? Was ist der Trend? Wie interagieren Bussarde mit den anderen Arten, die im gleichen Gebiet leben? Das ist also die Bandbreite, der wir uns widmen. Und das eben, wie gesagt, das ist eben auch das Einzigartige, würde ich tatsächlich inzwischen sagen, seit über 30 Jahren. Das heißt, wir haben nicht nur die Daten, was macht der Mäusebussard in den letzten 30 Jahren auf der Populationsebene, sondern genau das Gleiche haben wir für Habicht, Rotmilan, für Uhu. Das heißt, wir können die gesamte Gemeinschaft anschauen und da ergeben sich gerade in letzter Zeit eben sehr spannende Entwicklungen und das beobachten und dabei sein zu dürfen, das ist natürlich ganz, ganz aufregend.
Okay, wie du vielleicht dir vorstellen kannst, war klar, dass das mit den Morphen heute ein Thema wird. Ich würde aber vorher, also gerade weil es mich natürlich auch ganz praktisch hier häufig, ich mache das ja beim Nabu Ruhr, beschäftigt, weil ich Anrufe kriege, ich habe einen Fischadler gesehen oder hier ist der Habicht und dann war es halt ein heller Bussard oder also es fällt auch dann den Normalsterblichen häufig schwer, das mit seinem Bild im Kosmosführer zusammenzubringen, was er da sieht. Aber ich habe ja auch schon Vorträge von dir gesehen, wo du diese Aggressionsforschung an den Uhus und so weiter gemacht hast. Aber vielleicht vorher, bevor wir da so ein bisschen tiefer einsteigen, nochmal so einen Schritt zurück. Du warst viele Jahre lang in England. Das ist ja auch ein vogelverrücktes Land, will ich mal sagen, auch wenn ich da noch nicht so oft war. Aber man hört davon, sagen wir so. Und es gibt ja auch viel Literatur und viele und halt auch viele Paper von da. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich der Mäusebussard eigentlich in England, in Cambridge, Oxford, in der Umgebung oder da, wo du da tätig warst, von den ostwestfälischen Mäusebussarden? Gibt es da eigentlich Unterschiede?
Also es ist so, dass wir mit Kollegen, aber auch natürlich in der Literatur ist bekannt, dass es jetzt beim Mäusebussard nicht notwendigerweise so eine klar, man nennt das klinische Variation gibt. Das heißt, es ist nicht so, dass man jetzt je weiter man nach Norden geht, desto heller werden die Mäusebussarde. Also auch in Schweden, in Skandinavien gibt es eben dunkle Bussarde, aber es gibt schon gewisse Unterschiede. Zum Beispiel Iberische Halbinsel ist insgesamt die dunkle Morphe häufiger als bei uns. Großbritannien als Inselpopulation hat er natürlich auch genauso wie in Europa auch ein wirkliches Bottleneck, also praktisch ein Flaschenhals, wo die Greifvögel insgesamt sehr, sehr selten waren. Das betraf natürlich auch den Mäusebussard. Die Morphen sind aber auch in Großbritannien alle da. Das heißt also, da kann man jetzt nicht sagen, denen fehlt meinetwegen eine helle Morphe oder die ganz hellen fehlen oder die ganz dunklen fehlen. Es sind eigentlich immer nur Unterschiede in den Frequenzen. Und natürlich ist es so, dass man natürlich in Großbritannien, wenn man an Vögeln forscht, dann ist man nicht gleich irgendwie so ein Nerd oder ein Weirdo, so ein Verrückter, sondern ne, das ist in Großbritannien ganz anders anerkannt, auch in der Forschung, als zum Beispiel in Deutschland. Ja, die ornithologische Grundlagenforschung in Deutschland ist aus den Universitäten ziemlich herausselektiert worden durch Berufung. Und das ist natürlich in Großbritannien überhaupt nicht der Fall. Das heißt, ich musste mich in Großbritannien nie dafür schämen, an Vögeln zu forschen. Schämen, würde ich sagen, ist vielleicht der falsche Ausdruck auch für Deutschland, aber es ist schon so, dass man in der Fakultät, wenn man so mit ganzen Tieren draußen und dann auch noch Greifvögel, also das ist ja schon sehr exotisch. Und das ist natürlich ein Stück weit schade, weil Greifvögel sind tolle Bioindikatoren. Und wenn wir über die nicht mehr so richtig Bescheid wissen, was die machen und warum und wie viele es gibt und das tatsächlich rein in den Naturschutz verschieben, dann glaube ich, haben wir ein Problem, denn sozusagen wissenschaftlich fundierter Naturschutz ist immer der beste.
Ja, es ist, also es gab auch schon ein paar Studenten, die haben auch bei uns jetzt hier beim NABU dann auch so Teilaufgaben bekommen und haben da auch ihre Masterarbeit geschrieben. Und also jetzt haben wir doch noch so ein Vorthema vor den Bussarden, aber das finde ich auch ganz wichtig, weil eins meiner Themen ist auch immer, woher soll die Artenkenntnis kommen, woher soll das Interesse kommen, wo wird es eigentlich gelehrt? Und wenn jetzt, ja, wenn jetzt meine Tochter nicht meine Tochter wäre und wie Biodiversität studieren würde, dann wird sie hinterher auch noch keine Saatkrähe von der Dohle unterscheiden können, weil sie es halt nicht lernt. So, und jetzt kann man natürlich sagen, da Flora und Fauna ist riesig, also wer soll das abdecken? Aber irgendwie kommt Diese, ja, es gibt keine Stelle, wo man es systematisch lernen kann. Eigentlich muss man immer seinen eigenen Weg suchen, ist so mein Bild.
Ja, also ich meine, das haben wir jetzt ein Stück weit adressiert. Kollegen von mir haben tatsächlich an der Uni Bielefeld einen Ornithologiekurs eingeführt, neu. Ja, also das habe ich mich gar nicht so getraut, weil ich dachte, wie wird das nachgefragt? Ist da überhaupt ein Bedarf? Also solche Sachen sind natürlich nicht mehr Pflicht vorgeschrieben. Also ich habe auch einen richtigen Formkenntnis, hieß das damals, gemacht. Das ist natürlich heutzutage eben überhaupt nicht mehr so vorgeschrieben. Und dementsprechend, die Nachfrage war überraschend hoch, nicht? Dass die Leute eben wirklich, die Studenten und Studentinnen das wirklich gerne haben, dass sie dann verschiedene Vogelgruppen nochmal kennenlernen, dass sie eben anhand von Präparaten zumindest einen Einstieg, denn das ist immer das Problem. Am Anfang steht man wie der Ochs vorm Berge, nicht? Das ist schwierig, wenn einen da keiner an die Hand nimmt. Und meistens ist meine Erfahrung, wenn die Leute erstmal so ein bisschen, oh, das ist ja spannend, und anfangen, oh, das ist ja auch spannend, nicht? Dann sind einige, na klar, einige hören dann auf oder machen nicht weiter, aber andere, die bleiben dann eben dabei und entdecken das zumindest als Passion für sich. Und das kann ja in diverse Kanäle dann letztendlich führen und münden. Aber ich erkenne das genauso an. Wir haben ja nun bei den Mäusebussarden auch ein sehr großes Flügelmarkenprojekt. Nach allem, was ich sagen kann, das größte Flügelmarkenprojekt der Welt. Mit über 5000, die wir inzwischen mit Flügelmarken ausgestattet haben. Und über die Zeit, das läuft ja jetzt inzwischen fast auch schon wieder 20 Jahre, sind diese Mäusebussarde zurückgemeldet worden als Habicht, als Rotmilan, als Fischadler, ne, heller Mäusebussard. Da kommt sofort dann, oh, wir haben einen Fischadler mit Flügelmarke. Würde man nie machen beim Fischadler. Aber dass wir eben sehen, dass in der Artenkenntnis in der Bevölkerung durchaus Luft nach oben ist. Und deswegen gehen wir auch immer wieder raus natürlich und halten Vorträge für das vielleicht hoffentlich schon ein bisschen interessierte Publikum über das, was wir machen und warum das eben spannend ist. Denn das gehört eben dazu, weil ganz viele tatsächlich eben diese Connection zu der Natur und auch damit dann zu der Vogelwelt nur noch sehr begrenzt.
Ja, ich merke das auch bei mir selber. Also, weil ich habe, glaube ich, ich erzähle das gerne auch an anderer Stelle. Also wir machen jetzt auch beim NABU Ruhr seit 4 Jahren so ein Jahresseminar irgendwie zur Ornithologie, wo wir dann über 4 Blöcke, 4 Wochenenden, viel Exkursion, Theorie, Input und so, da versuchen auch so eine Begeisterung, aber vor allen Dingen auch eine Methodik und auch eine Bindung herzustellen. Also weniger jetzt hier 300 Vogelarten durchzupauken, sondern eher an Gruppen und das in Verbindung mit Habitaten und ökologischen Fragen und auch einer persönlichen Bindung, da den Mut zu machen, auch wirklich, vielleicht irgendwie so eine Verbindung aufzubauen, aber vor allen Dingen auch mehr Fragen zu stellen, als sich immer die Antwort abzuholen. Und die Kurse sind voll, obwohl sie Geld kosten. Und Pratstadinua macht ja auch solche Kurse, die sind, glaube ich, auch gut besucht. Also da die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Das glaube ich auch. Aber was ich vorhin mit der Frage halt wie zu England meinte oder auch nochmal in Verbindung zu Deutschland, also was ich merke im Ruhrgebiet, wir haben ja jetzt hier einen Ballungsraum und in England gibt es ja auch einen riesigen Ballungsraum, London und einige kleinere noch und dazu aber vielleicht auch noch mehr Sumpflandschaften als hier, könnte ich mir vorstellen, also schon noch ein bisschen andere Habitate, was vielleicht auch wieder Folgen für Wühlmaus, Verfügbarkeit über das ganze Jahr bedeuten könnte, Fragezeichen, keine Ahnung. Aber was ich jetzt hier bei mir in meinem Ballungsraum im Ruhrgebiet sehe, ist was Ähnliches wie im Habicht-Fall. Wir haben so Bussarde, das sind so Lehrbuch-Bussarde. Die sind so eher im Ruhrtal, so in den Agrar- und Waldgebieten. Und wir haben wirklich auch, ja, ich würde sie jetzt mal Kulturfolger-Bussarde nennen. Die brüten wirklich in Häusergruppen, in so Baumgruppen mit 3 Kiefern suchen sie sich die aus, die vermeintlich am stärksten ist und setzen da in der Mitte ihren Horst hin oder sind sogar in Gewerbegebieten im Hafen auf Solitärbäumen. Also ein Baum, ein Ahorn steht da auf einer alten Kohlehalde rum, drumherum sind Hafengebäude und auf diesem Ahorn brütet ein Bussard. Erfolgreich mehrere Jahre lang. Also solche Beispiele gibt's mehrere. So dass ich also Frage A, kennst du auch sowas und auch so eine Verhaltensänderung vielleicht und wie ist auch der Vergleich zu London, zu England, gibt's da auch sowas?
Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass sich das verändert. Denn Greifvögel sind jetzt natürlich auch anpassungsfähig, auch von ihrem Verhalten. Also es gibt natürlich nicht nur die Selektion, die über Generationen wirkt, sondern innerhalb einer Generation gibt es natürlich das, was wir Verhaltensplastizität nennen. Das heißt also flexibles Verhalten in Bezug auf sich ändernde Umweltbedingungen. Ja, wir sind in Bielefeld, in Ostwestfalen sind wir auch gerne mal ein bisschen später dran mit solchen Sachen. Aber wir haben unsere Stadtbussarde tatsächlich inzwischen auch. Interessanterweise, zumindest nach dem, was ich sagen kann, ist der Habicht bei uns in der Stadt, mitten in der Stadt noch nicht angekommen. Was ja, es gibt ja berühmte Beispiele, nicht Michael Lagermann in Köln mit seinen
Haben wir
Stadthabichten, die
auch.
also mitten in einem Park völlig, also so völlig überhaupt keine Scheu mehr vor Menschen haben. Und daran sieht man, wie eben Tiere sich anpassen können. Also ich meine, das ist ein super Beispiel, was ich auch in der Vorlesung drin habe. Denn wenn man so Bücher nicht anschaut, der scheue Habicht oder die scheuen Greifvögel generell, naja, wir haben sie scheu gezüchtet sozusagen, weil jeder Greifvogel, der nicht scheu war, der war dann eben relativ schnell tot. Und jetzt haben wir seit 50 Jahren eben den Schutz der Greifvögel. Und das bedeutet, dass die allermeisten von ihnen eben keiner Verfolgung mehr ausgesetzt sind, also zumindest keiner legalen Verfolgung mehr ausgesetzt sind. Das bedeutet natürlich, dass das Fluchtverhalten sich anpasst. Und das muss man natürlich auch sehen. Die Stadt ist ja nicht nur ein Risiko, sondern die Stadt ist vor allem eine Riesenchance. Denn unser Stadtleben bedeutet natürlich einen unheimlich reich gedeckten Tisch für Greifvögel eigentlich, ne? Für Habichte, wenn man an die ganzen Stadttauben denkt. Für Mäusebussarde aber auch, ne? Mäuse, Ratten und so weiter, die leben in unserem Umfeld. Und das bedeutet, der Tisch ist reich gedeckt. Und wenn man dann eben tatsächlich von seinem Verhalten mit dem Menschen klarkommt, dass man eben tatsächlich dann nicht andauernd eine Fluchtreaktion zeigt, dann kann man natürlich in der Stadt fantastisch leben heutzutage. Das sehen wir aber auch nicht nur bei Greifvögeln. Ich frage immer ganz gerne meine Studenten, wo lebt denn die dichteste Leopardenpopulation der Welt?
Das ist Mumbai, ne?
Und das ist in Mumbai, genau. Da kommen die meisten nicht drauf, ne? Weil in Mumbai hat man da wirklich eben eine Dichte von Leoparden, die jagen da die Hausschweine, die es da in den Außenbezirken gibt. Und da hat man mehr Leoparden als in der Masai Mara pro Fläche, ne? Die Stadt ist Chance und Risiko gleich. Also wir waren Teil einer Studie, die finde ich nach wie vor ganz, ganz toll. Bin ich sozusagen auf der einen Seite ein bisschen stolz drauf, auf der anderen Seite wurden wir Bielefelder dann natürlich wieder mit unseren Habichten zu den Provinz, also zu den Landeiern. Ja, die hat also tatsächlich Habichte verglichen zwischen den Stadtpopulationen und den Landpopulationen. Und wir waren eben mit unseren Habichten eine der Landpopulationen. Naja, und die konnten halt super zeigen, die Stadtpopulationen haben einen Schnitt, kann man fast sagen, ein Küken mehr durch das Nahrungsangebot, aber sie haben tatsächlich eben auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, von Parasiten befallen zu sein und von Krankheitserregern. Ne, weil die werden dann von den Stadttauben mit übertragen. Und das ist beim Habicht also wirklich eine tolle Studie, die zeigt, ja, du hast Chancen in der Stadt, aber man hat auch Risiken in der Stadt. Und das ist eben etwas, was ich so richtig toll fand, als das dann wirklich schön gegenübergestellt wurde. Und die Bielefelder Habichte waren halt dabei als Landeier.
Also, wir hatten ja im Vorfeld schon gesagt, wenn wir von Hütchen auf Stöckchen kommen, macht nichts. Also, ich bin da auch Fan von. Und von daher gerade jetzt von der Nachfrage direkt dieses höhere Maß an Parasitenbefall, kann das auch dadurch kommen, dass das Immunsystem in der Stadt durch einfach verschiedene Stressfaktoren der Zivilisation geschwächt ist?
Ja, also das ist aktuelle Forschung, das ist absolut aktuelle Forschung jetzt, dazu laufen viele Sachen. Urbanization als Oberbegriff ist ein riesiges Forschungsthema, was natürlich wir ein bisschen bearbeiten, aber eine Kollegin von mir macht da tolle Dinge, Barbara Kaspers hier aus Bielefeld, und die kann wirklich toll zeigen, dass sich zum Beispiel das Mikrobiom zwischen den Kohlmeisen in der Stadt und den Kohlmeisen auf dem Land sehr stark verändert. Und das Mikrobiom ist natürlich sehr stark assoziiert mit Immunantwort oder mit dem Immunsystem. Und natürlich würden wir da Dinge erwarten. Da können wir jetzt noch dezidiert nichts zu sagen. Wie gesagt, wir sind eben nicht in der Lage, bei Mäusebussard oder habe ich wirklich eine Stadtpopulation zu kontrastieren mit unseren normalen, weil das eben so gerade erst losgeht und wir so von 5 bis 10 Mäusebussarden wirklich aus der Innenstadt oder aus der Stadt Bielefeld wissen. Aber das kann man natürlich mal weiterspinnen, und das ist genau natürlich der Ansatz. Was macht die Stadt mit den Bewohnern der Stadt? Ja, und dann gibt es genau diesen, wir nennen das Trade-off, also so ein Abwägeproblem. Was sind die Chancen, was sind die Risiken? Und die Chancen liegen auf der Hand. Das ist tatsächlich ein erhöhtes Nahrungsangebot. Und wenn man eben dann den Menschen nicht mehr als Feind auffasst, dann kann man natürlich auch recht stressfrei in der Stadt leben. Und das zeigen ja nun zum Beispiel die Kölner Habichte, die brüten direkt über einem Parkweg, wo jeden Tag hunderte von Menschen direkt unter dem Horst langlaufen. Das wäre in den Bielefelder Wäldern des Teutoburger Waldes völlig undenkbar. Noch.
Ja, wo wir, also wir haben ja auch, also wir haben auch, also meine These ist ein fast geschlossenes Habichtnetz in Essen und Mülheim, also wo ich sagen würde, im Abstand von 1200 bis 1600 Meter, wenn da überhaupt irgendwas Weltliches ist, was auch nur annähernd irgendwie geeignet ist und wenn es nur so ein kleines Sperberhabitat ist, also Jens Brune sagt ja gerne zu so einem 2 Hektar Wald Kackwald. Und bei uns sind da die Habichte in sowas, das ist zweimal so groß wie so ein Badmintonfeld. Da sind die drin. Ne? Und das sind junge Bäume, die sind teilweise erst 15 Jahre alt. Das sind halt die Industriebrachen dann oder solche, wo dann so ein Brombeerschrott unten drunter ist, wo keiner reinkommt.
Absolut. Also
Und das
das
geht
glaube
für
ich, ist
die.
tatsächlich so. Greifvögel, langlebige Lebenslaufstrategie. Das heißt, viel Möglichkeit über einen Lebenslauf auch natürlich noch ein bisschen was dazu zu lernen. Auch wenn sicherlich Greifvögel nicht zu den lernfähigsten Vogelgruppen gehören. Aber ja, ich denke auch, das Nahrungsangebot ist das Wesentliche. Und wenn dann eben die Störung beziehungsweise die Verfolgung nicht mehr da ist,
Genau.
dann ist der Stadtraum absolut besiedelbar und das sehen wir eben natürlich auch an verschiedenen Großstädten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Forschungsthema, weil da hängen andere Dinge. Also in der Natur gibt es nichts umsonst. Das heißt, wenn man einen Vorteil hat, meistens gibt es dann auch noch irgendwo einen Nachteil. Und das scheint in der Stadt eben zum Beispiel eben Krankheiten und Parasiten zu sein, zumindest beim Habicht.
Ich weiß nicht, ob du Sophia Kimmich kennst, die da an Stadtfüchsen in Berlin geforscht hat. Mit der mache ich ja auch mehrere Dinge zusammen. Und die hat ja auch da berichtet, dass das Revierverhalten sich der Stadtfüchse auch ändert. Also viel höheres Nahrungsangebot, ungefähr 10-mal so viel Füchse in der Stadt wie im Brandenburger Umland und dann sich eher Clans bilden und dass diese Reviergrenzen verschwimmen. Jetzt sind ja Mäusebussarde da auch durchaus, würde ich sagen, sehr entschieden territorial. Also man findet Beispiele, wir haben mehrere Beispiele, wo dann mal zwei Horste nah nebeneinander liegen, vielleicht nur 100, 200 Meter entfernt. Und da hat man so den Eindruck, also wir haben jetzt im Ehrenamt nicht praktisch da die Kapazität, das wirklich systematisch zu untersuchen. Aber unser Eindruck ist, die haben dann so die Jagdgebiete so ein bisschen aufgeteilt. Der eine fliegt immer nach links, der andere fliegt immer nach rechts. Und dann kommen die in den meisten Fällen recht gut miteinander. Klar, kennst du das auch? A und B, siehst du auch verändertes Revierverhalten in Ballungsräumen?
Wie gesagt, Ballungsräume bei uns eben, wir haben nicht die Stichproben, also definitiv etwas zu sagen, aber zumindest wir glauben, dass wir auch da den Weltrekord sozusagen innehaben. Wir haben also zwei erfolgreiche Bruten im Abstand von 70 Metern Mäusebussard gehabt. Wir hatten schon mal drei innerhalb von 200 Metern. Und genau das, was du beschreibst, kann ich nur unterstützen oder bestätigen. Man geht dann von dem Wald raus in verschiedene Richtungen. Und das kann dann über viele Jahre gut gehen. Es gibt aber auch den anderen Fall. Wir haben tatsächlich definitiv über Flügelmarken nachgewiesen, auch Kannibalismus bei Mäusen. Nicht nur im eigenen Nest, wenn ein Küken gestorben ist, dass es dann verfüttert wird, sondern mit den Flügelmarken konnten wir nachweisen, dass Mäusebussarde bei anderen Mäusebussard Nestern tatsächlich die Jungen töten und dann an ihre eigenen verfüttern. Das ist also definitiv auch der Fall. Das heißt, es gibt von bis. Und deswegen auch wieder das, ne, was beeinflusst dann, wie Individuen mit der Nachbarschaft umgehen. Das heißt, da sind wir schon wieder bei individuellen Unterschieden. Das heißt, man kann auch den Mäusebussard nicht so einfach über einen Kamm scheren, sondern man muss versuchen, dann rauszufinden, unter welchen Bedingungen zeigen sie welches Verhalten, welche Anpassungen auch im Verhalten. Und das ist eben sehr, sehr spannende Forschung, weil wir tatsächlich, wir haben ja nun lange auch einen Sonderforschungsbereich gehabt. Da war ich Sprecher über 8, 9 Jahre, wo man eben tatsächlich das Individuum und seine individualisierte Nische in das Zentrum der Betrachtung gestellt hat. Das bedeutet also, ne, dass man von der Betrachtung das macht die Art.
Ja.
Geht
ja.
man erstmal runter und sagt, oh nee, es gibt ja Unterschiede zwischen Populationen. Das ist so seit den 70er, 80er Jahren war das ein sehr großes Forschungsthema. Und ja, und jetzt seit den 90ern und 2000ern, was macht das Individuum denn selbst innerhalb einer Population? Gibt es sehr ja. große Unterschiede und die sind für ökologische und evolutionäre Prozesse sehr, sehr relevant.
Ja, meine Seminarteilnehmer sind meistens schon etwas genervt von mir, weil immer, wenn sie fragen, was macht der Habich, was macht der Bussard, was macht der Milan oder warum macht er das, sage ich in vielen Fällen dann, okay, frag doch den Romilan. So, weiß ich nicht. Ne? Also, weil wir sind ja, also ich finde das einen total wichtigen Aspekt, weil wir sind ja, und da nehme ich mich gar nicht von aus, sind ja sehr versucht, immer sehr schnell mit irgendwelchen menschlichen Perspektiven und Kausalzusammenhängen uns irgendwas zu erklären. Und das sind ja vielleicht auch geeignete Hypothesen dabei. Aber das dann so schnell als Fakt hinzustellen und Dinge zu erklären, das macht halt Themen zu und bremst Neugierde, ne? Oder damit auch genauere halt es Beobachtung. Und wir wissen halt nicht, ob der Steinadler seinen Horst wechselt, weil er dann durch die Witterung von Milben befreit wird. Vielleicht will die Steinadlerfrau auch einfach einen Talwechsel. Ne? Also ich sag mal, es kann halt viele, viele Gründe geben, die wir gar nicht kennen oder die wir gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ganz wichtiger Aspekt. Ich ertappe mich jedes Jahr dabei, dass ich so denke, ach Mensch, jetzt nach 35 Jahren Greifvogelforschung, man weiß ja schon, was so passiert im Jahr. Ne? Und jedes Jahr führt mich dann ad absurdum. Denn natürlich weiß man im Zweifelsfalle die groben Dinge, aber im Detail passieren wieder Unterschiede. Und wie gesagt, es sind Individuen und die machen individuelle Dinge. Das heißt, dieses klassische, der Bussard, ja, bestimmte Sachen kann man dazu sagen, aber natürlich gibt es Variationen und man sollte immer wieder überrascht sein. Und das ist tatsächlich etwas, was man mir immer wieder sich selbst auch sagen muss. Du glaubst, du weißt, wie es funktioniert, aber du weißt eigentlich überhaupt nicht, wie es funktioniert. Also sei offen für, lass viele Dinge zu. Und wir haben, das ist jetzt tatsächlich jetzt wieder Höckchen auf Stöckchen. Gerade zum Beispiel bei den Galapagos Seelöwen. Ich habe das immer abgetan, ein Verhalten, was wir da beobachtet haben. Nämlich, dass ausgewachsene Seelöwen bei ihren Müttern säugen. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie so ein total crazy Verhalten. Das kommt ganz selten vor. Bis jetzt eine Doktorandin sich das systematisch angeschaut hat und gesagt, nee, naja, also so crazy ist das nicht. Das machen 10% der Jungtiere, wenn sie alt geworden sind. Das heißt, wenn man das mal übersetzen würde, und jetzt, Achtung, das ist ein unangenehmer Gedanke, wir haben Seelöwen, wenn man das in menschliches Alter übersetzen würde, die im Alter von 50 Jahren bei ihrer Mutter säugen. Ja, also völlig ausgewachsen sind. Und das ist das Beispiel. Das, ne, das ist nicht völlig abnorm, sondern es ist regelmäßig. Und jetzt fangen wir erst an, Fragen zu stellen. Okay, Milch sollte kostbar sein. Warum gibt die Mutter ihre Milch ab, die sie eigentlich für ein Jungtier braucht? Und lässt eben das Säugen zu. Was ist der Anpassungswert? Oder vielleicht gibt es da keinen Anpassungswert, aber was bedeutet das? Und diese Frage habe ich nie gestellt, weil für mich klar war, das ist irgendwie strange und das ist so komisch.
Ist so eine Anekdote.
Ist so eine Anekdote. Ne? Als Wissenschaftler sind wir ja ganz schnell dabei zu sagen, ja, Anekdoten, da kannst du ja nichts mitmachen, da hast du keine Stichprobe. Bis dann eben eine neugierige Studentin gesagt hat, Moment, ist es denn wirklich eine Anekdote? Und 10% ist nun wirklich keine Anekdote mehr, ne? Und haben wir in einem der bekanntesten wissenschaftlichen Journale publiziert. Und das ging hoch bis zur New York Times, die dann sozusagen einen dicken Artikel drüber geschrieben hat, weil das eben, ne, es war völlig unbekannt, fast generell bei Säugetieren. Und wir waren die Ersten, die mal systematisch reingeschaut haben. Und nicht, weil ich das irgendwie als Wissenschaftler toll gesehen habe, sondern ich habe es abgetan, sondern ich habe dann letztendlich die Studentin glücklicherweise, ja, wenn du dann neugierig drauf bist, dann guck mal rein in diese Langzeitdaten und guck mal. Und sie hat Dinge gefunden, die hätte ich nie gefunden, weil ich nie reingeguckt hätte. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder uns kritisch hinterfragen, sind wir offen für die spannenden Anekdoten, die eben vielleicht gar keine Anekdoten sind. Und das bedeutet einfach offen sein. Und das, ja, schönes Beispiel, dass wir genau ja. eben das uns immer bewahren sollten. Wenn man glaubt, man weiß zu wissen, wie es funktioniert draußen in der Natur, dann wird's gefährlich.
Peter Sürth hat mir mal gesagt, das ist so ein Wolfsforscher, weiß nicht, ob du ihn kennst, der hat viel in den Karpaten an Bären, Wölfen. Du spielst gerade Pac-Man, ne? Nebenher.
Nee, leider ein Telefonanruf.
Ja, ist klar. Der hat da viel geforscht und ich habe mit ihm über Rudelstrukturen bei Wölfen gesprochen und da gibt's natürlich auch einige Spezialitäten und dann hat er aber auch gesagt, rechne mit dem Wahrscheinlichen, aber halte viel für möglich, aber also krieg ein Gefühl für da den Raum des Möglichen und sei da offen, ne? Also es gibt ja auch diesen anderen Weg. Man findet in der Literatur irgendwelchen Spezialkram und will das dann schnell generalisieren, ne? Und also da gibt's genau so eine Gefahr, ne? Dass man dann auf einmal alles für fantastisch hält.
Natürlich, natürlich. Aber das ist ja letztendlich vernünftiges wissenschaftliches Arbeiten, dass wir schon versuchen, natürlich aus dem Speziellen kann man das verallgemeinern. Und es gibt natürlich auch dann entsprechend die Notwendigkeit der statistischen Absicherung. Wir sind natürlich in der Verhaltensforschung mit dem Problem konfrontiert, dass wir die Tiere nicht wirklich fragen können.
Ja.
Ne, meine Kollegen aus der Psychologie, die teilen Fragebögen aus. Aber wenn man das versucht, dann kann man auch Tiere nach ihren Präferenzen fragen. Ne, wir haben ja nun über viele Jahre machen wir Versuche mit ausgestopften Uhus und fragen die Bussarde oder die Habichte oder die Rotmilane so, was hältst du denn jetzt davon, wenn eben hier ein potenzieller Prädator deiner Küken in der Nähe des Nestes auftaucht? Ja, da kriegt man auch spannende Antworten, nicht? Und da auch, ja, können wir halt zeigen, das Bussard-Aggressionsverhalten hat sich systematisch geändert über die letzten 20 Jahre. Man arrangiert sich mit dem großen Prädator, zumindest im Verhalten, während vor 10, 12, 15 Jahren waren die Bussarde sehr aggressiv. Das war ein neuer Stimulus. Man hatte um sich herum im Allgemeinen den Uhu nicht, weil der erst gerade zumindest im Teutoburger Wald kam, der dann so richtig erst mit Schwung zurück. Jetzt ist er überall da und man passt sein Verhalten an. Und das ist natürlich auch spannend. Also so, wenn man es vernünftig anstellt, kann man bestimmte Sachen tatsächlich, das kann man schon sagen, dann kann man die Tiere fragen, was hältst du davon oder was sind Präferenzen, klassische Wahlversuche. Oder eben mit Langzeitdaten, was wählen die Tiere zum Beispiel als Habitat.
Mhm.
Ja, das ist natürlich auch etwas, wo wir dann, wenn man viele Jahre Daten hat, von Hunderten oder bei uns sind es ja inzwischen meistens sogar Tausenden von Vögeln mit ihren Wahlentscheidungen, dann kann man natürlich, ja, das ist korrelativ, man kann das nicht sagen, das ist kein Experiment, aber man kann natürlich schon bestimmte Dinge ableiten. Also insofern die Grenzen der Belastbarkeit der eigenen Daten zu kennen, aber durchaus auszuloten, das ist natürlich auch spannend und gehört natürlich auch zum wissenschaftlichen Betrieb dazu.
Aber dann seid ihr da auch so ein bisschen, ja, vielleicht nicht Vorreiter, vielleicht doch, weil wenn ich das nicht falsch verstanden habe, hat ja die biologische Verhaltensforschung an Wildtieren jahrelang daran gekrankt, dass vieles als nicht wissenschaftlich galt und verboten war. Also zum Beispiel irgendwie nach Persönlichkeiten zu fragen oder so. Dann hieß es immer, okay, du vermenschlichst die Tiere oder so, das ist nicht wissenschaftlich. Also es gab auch heilige Kühe auf der einen Seite und so. Ne? Also es wirkte sehr dogmatisch. Also sich da erstmal frei zu schwimmen, war auch schon so ein kleiner Prozess. Ne?
Ich glaube schon, dass man sagen kann, über die letzten 25 Jahre ist ein richtiger Paradigmenwechsel erfolgt, der angetrieben wurde, würde ich schon sagen, aus dem angelsächsischen Raum, dass eben dieses Tierpersönlichkeitskonzept, wo man heute natürlich sagen würde, ey, Kinders, jeder Hundebesitzer, jeder Katzenbesitzer würde natürlich sofort sagen, meine Katze ist nicht wie alle anderen und es gibt nicht diesen Katzen- oder Hundestereotyp. Da kann man natürlich immer dann fragen, was hat das natürlich auch mit dem Besitzer zu tun? Ich meine, das ist ja eine Interaktion. Aber zu fragen, die Tiere, die eben natürlich da draußen leben, dass die sich unterscheiden, das war so ein bisschen, wie gesagt, so in den 50er, 60er Jahren, da gab es bahnbrechende Monographien zu einer Tierart.
Ja.
Wenn man drüber nachdenkt, ein George Schaller, der arbeitet über den Serengeti-Löwen, das ist, ne, The Serengeti Lion, das war ein bahnbrechendes Buch, da wurde gesagt, das machen Löwen. So, das hat dann Craig Packer in der Serengeti an Löwen weitergemacht, aber Philip Stander, der in Namibia an Löwen gearbeitet hat, der sagt, ja, sorry, aber meine Löwen sind ganz anders. Und das heißt, dann kriegte man natürlich dann aus dem Moment mal, zwischen den Löwenpopulationen gibt es riesige Unterschiede. Also sollten wir sagen, das machen die und die Population. Naja, und das kann man ja natürlich einfach nur konsequent weiterdenken. Was macht man dann? Naja, innerhalb einer Population gibt es Unterschiede zwischen Individuen. Und dann, das ist vor allem dann NDC zum Beispiel aus Kalifornien, ein hervorragender Wissenschaftler, der dann eben das Tierpersönlichkeitskonzept auch in die Wildnis übertragen hat. Nils Dingemanse in München, ein hervorragender Forscher, der das im deutschen Raum, also der ist einer der ganz führenden in der Persönlichkeitsforschung, die dann gesagt haben, okay, Persönlichkeit gibt es. Aber damit kam sofort das nächste Problem. Denn wenn es Persönlichkeitsunterschiede gibt, dann muss man ja erklären, warum Tiere nicht komplett flexibel sind. Ich sollte ja eigentlich in der Lage sein, all das, was die Umwelt mir vorsetzt, vollkommen flexibel durch Verhaltensplastizität abzufedern. Und das ist natürlich dann das nächste, die nächste Forschungsfrage. Warum gibt es diese komplette Plastizität nicht? Aber das ist natürlich auch wieder ein Thema, was in der Psychologie ganz wichtig ist. Denn wir Menschen können ja auch nicht immer aus unserer Haut. Das heißt, warum gibt es eigentlich nicht auch nicht beim Menschen diese komplette Plastizität, egal was die Umwelt, meine soziale Umwelt mir vorwirft oder vorsetzt als Bedingung, ich kann immer perfekt reagieren. Und da kann man eben herausarbeiten, dass natürlich Plastizität, auf alles immer ganz flexibel reagieren zu können, das hat auch Kosten. Und das ist wahrscheinlich der Ansatz, dass eben auch bei Tieren Persönlichkeit A, evolviert ist, weil es unter bestimmten Umweltbedingungen eben besser ist, scheu zu sein. Ja, wenn man mit viel Prädationsrisiko zu tun hat, ja, dann ist Scheu ganz gut. Haben wir unseren Greifvögeln ja über viele Generationen angezüchtet. Ja, die nicht scheuen Individuen, die waren eben etwas schneller tot. Und das bedeutet, ich kriege über die Generationen, kriege ich ganz, ganz scheue Greifvögel.
Was spielt in dem Zusammenhang? Also es gibt ja eine Art Erbanlage. Also wie verhält sich, wenn wir jetzt uns auf die Mäusebussarde wieder beziehen? Also wie verhält sich ein Mäusebussard? Auf der anderen Seite gibt es diese Anpassung, diese Entwicklung jetzt von, sagen wir mal, nennen wir sie Stadt, Mäusebussarde. Welche Rolle spielt da die Epigenetik? Also eher so diese kurzfristige Vererbung von Verhaltensmustern, von Erfahrungsmustern?
Also generell kann man sicherlich sagen, auch der Paradigmenwechsel, der nach diesem fürchterlichen Streit in der Wissenschaft zwischen Nature versus Nurture, also was ist genetisch bedingt, was ist umweltbedingt, ja, da haben sich ja nun Leute ganz heftig miteinander angelegt. Und natürlich ist der Konsens heutzutage, ist natürlich beides. Ja, natürlich interagiert die Umwelt mit dem genetischen Grundkonstrukt, was natürlich da ist. Also man kann gar nicht immer so sagen, nicht, was ist angeboren, was ist erlernt, sondern natürlich angeboren und erlernt interagieren miteinander. Und jetzt haben wir also auch noch den Mechanismus, dass wir sagen, wie kann das denn eigentlich funktionieren, dass bestimmte Dinge, die ich erfahren habe, wie kann das sozusagen irgendwie den Eingang ins Genom finden und auch noch weitergegeben werden an die nächste Generation? Das war ja völlig unklar, wie kann das sein? Und weil das nicht sein kann, kann es nicht sein. So, jetzt haben wir den Mechanismus und wir haben natürlich jetzt eine ganz andere Möglichkeit, die Daten, die man immer schon hatte und wo man, wie kann ich das denn erklären? Und der Mechanismus kann natürlich zum Beispiel epigenetische Modifikation sein. Das heißt, ich kann natürlich Umwelterfahrungen, die hinterlassen eine Spur in meinem Genom und dieses Genom wird dann sogar mit dieser Spur partiell weitergegeben an die Nachkommen. Und bei den Greifvögeln kann man sehr schön zeigen, oder der Mechanismus, der da zum Tragen kommt, ist natürlich einfach, wenn ich in einem Horst aufwachse, wo ständig Menschen drum rumlaufen, wenn ich meine Mutter, meinen Vater sozusagen sehe, dass die einfach ihr Ding weiter durchziehen, dass die nicht flüchten, dass die einfach da sitzen. Natürlich habe ich dann gelernt, dass ich vor dem Menschen, der 20 Meter unter mir direkt unterm Horst durchläuft, dass ich dann eben auch nicht flüchte. Und das bedeutet, wenn wir erstmal einige wenige Individuen haben, die den Schritt in die Stadt geschafft haben, die reproduzieren sich häufig sehr erfolgreich, weil das Nahrungsangebot toll ist. Die Jungvögel lernen, alles klar, Mensch ist nicht mehr das Problem, zumindest nicht in der Stadt. Und schon geht wie so eine Lawine kommt dann ins Rollen und schon habe ich dann innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte eine Stadtpopulation von Habichten, von Mäusebussarden oder in Mumbai von Leoparden.
Ich bin ja jetzt selber kein gelernter Biologe, sondern habe mir das so angeeignet und würde mich nochmal interessieren, auch wie du mir das erklären würdest, nochmal, was jetzt in so einem Fall, also nehmen wir mal anstatt Mäusebussarde oder Habichte, die Jungen werden in einem Horst, meinetwegen bei Michael Lakermann im Park Groß, über diesen Parkweg, der stark frequentiert ist, sogar noch von unterschiedlichen Stressoren. Mal kommen die Biker, mal kommen die Kinderwagen, mal kommen die Hunde, alles dabei. Also normalerweise würden viele Greifvögel da schreiend wegfliegen oder gar nicht erst kommen. Und dann machen sie es aber, jetzt werden die Kleinen da groß. Und man kann natürlich sagen, Teil ist dann angelernt. Ich sehe hier, meine Eltern kommen damit gut klar. Ich werde groß, die kommen nicht hoch, alles cool. Das ist dann angelernt. Was hast du für ein Bild, wie sich sowas epigenetisch dann weiter gibt? Das ist ja, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, eine Aktivierung von Basenpaaren an den DNA-Grenzen. Korrigier mich. Also, aber sind das Bilder, sind das Muster? Weiß man das oder ist es auch sehr heterogen, was da genau passiert?
Also da weiß man auch relativ wenig. Also man kann sich das, also die häufigsten Dinge, die wir tatsächlich finden können, ist eine Methylierung oder eben das da sozusagen, also die DNA wird dann nochmal sozusagen genetisch so ein bisschen flankiert. Mhm. Und das beeinflusst dann, wie das abgelesen wird oder wie sozusagen Promoter oder Transkriptionsfaktoren da letztendlich funktionieren. Das ist bisher, also ich wäre jetzt nicht in der Lage, irgendeine Studie aus dem Gedächtnis zu zitieren, die bei Greifvögeln schon sich wirklich epigenetische Modifikation Stadt versus Land angeschaut hat.
Okay.
Ja, das wird sicherlich kommen, das wird in den nächsten 2-3 Jahren. Es gibt bei anderen tatsächlich, ne, das sind eben Singvögel, wenn man sozusagen Kohlmeisen in einem Kasten hat und weiß genau, das sind die und die Individuen, da sind die Kohlmeisenforscher einfach vorne dran, weil sie natürlich aufgrund der Logistik, und da gibt es schon Belege dafür, dass natürlich die Stadt auch zu einer epigenetischen Modifikation führt. Greifvögel wissen wir einfach noch relativ wenig, aber prinzipiell, ich kann mir nicht vorstellen, die Mechanismen sind bekannt. Es geht nur noch um Detail zu klären, okay, um welche Gene könnte es sich dann handeln, was sind da, und ich meine, da sind wir natürlich relativ schnell bei bestimmten Hormonen, weil natürlich, wenn ich flüchte, dann gibt es eine Angstreaktion, das heißt, wir sind relativ schnell bei Dingen eben Cortisol bei Säugetieren oder Corticosteron bei Vögeln und solchen Dingen, die dann eben letztendlich ja anders reguliert werden. Und schon kann ich da eine Modifikation erfahren und dann verhalte ich mich eben anders. Ne? Das Schöne ist wiederum, wenn ich das zum Mäusebussard rückkopple, dass man eben weiß, dass zum Beispiel das wesentliche Gen, was die Gefiedervariation beim Mäusebussard prägt, also MC1A, Melanocortin-1-Rezeptor, der ist tatsächlich auch involviert in einer Wirkungskaskade, oder Stoffe des Melanin-Stoffwechsels sind involviert auch in der Kaskade, die letztendlich zu zum Beispiel Testosteron, im Testosteronstoffwechsel eine Rolle spielt. Das bedeutet, Testosteron macht mich ja auch aggressiver oder weniger aggressiv. Das heißt, da sieht man sofort, an der Färbung eines Mäusebussards gibt es vielleicht Korrelate zum Verhalten. Und das haben wir ja vor vielen Jahren schon gezeigt, dass eben helle Mäusebussarde in einem kontrollierten Experiment tatsächlich aggressiver sind als nicht so helle. Also das war spannend.
Man hat doch auch, glaube ich, ein Zugverhalten, wenn das nicht Mönchsgrasmücken und Rotschwänze, doch auch gesehen, dass sich in wenigen Generationen Zugverhalten wirklich massiv ändert. Es gibt dieses Beispiel von Rotmilanen, die nach Großbritannien eingeführt wurden, die nicht ziehen im Gegensatz zu allen anderen. Das sind, also könnten auch Beispiele dafür sein, dass halt jetzt auf diesen Ebenen es irgendwie zu Veränderungen kommt.
Da muss man wirklich die Beispiele, also das erste Beispiel, was du angesprochen hast, ist ja ein ganz berühmtes Beispiel, Peter Berthold mit seinen Mönchsgrasmücken. Und er hat da tatsächlich aber die Erblichkeit bestimmt. Das heißt, da können wir Selektion postulieren als Wirkungsmechanismus. Also ganz normale, natürliche Selektion, wo ein neuer Zugweg sich etabliert hat, der nicht so weit ist, der mit weniger Risiken verbunden ist. Die Tiere sind dann im Frühjahr früher da, können also die besten Territorien besetzen. Und das brauche ich, irgendeine solche Fitness-Effekte. Und Peter Berthold konnte wunderschön zeigen, das setzt sich dann innerhalb von wenigen Generationen, setzt sich das eben durch oder hat einen Fitnessvorteil. Und hat eine sehr hohe Erblichkeit, dieser Zugweg. Das heißt, da können wir bei den Mönchsgrasmücken, da müssen wir gar nicht die Epigenetik bemühen. Kann sein, dass das da auch noch eine Rolle spielt, aber Peter Berthold hat toll gezeigt, das ist einfach natürliche Selektion. Manchmal geht es aber so schnell, dass bei der Generationszeit des Organismus es eigentlich gar keine normale, natürliche Selektion sein kann. Wenn wir zum Beispiel bei Störchen darüber nachdenken, dass Teile unserer Störcher nun überhaupt nicht mehr ziehen. Ich meine, im Ruhrgebiet, die bleiben im Winter da. Ja? Das heißt, das ist so schnell passiert, in so wenigen Jahren, bei der Generationszeit von Störchen, ist das durch natürliche Selektion alleine nicht zu erklären. Das ist viel zu schnell. Bedeutet also, die haben auch dann durch Plastizität ihr Verhalten angepasst. Und da kann man dann natürlich dann wieder die epigenetischen Mechanismen ins Land führen. Aber manchmal muss es gar nicht mal so sein, sondern einfach ein Individuum hat einfach Verhaltensflexibilität. Ja, und dann kann das eine epigenetische Modifikation auslösen, die weitergegeben wird. Es kann aber auch einfach sein, dass natürlich die Jungstörche oder die Junghabichte gelernt haben, ich gucke mir an, was Mama und Papa machen. Und wenn die halt nicht mehr scheu sind, wenn die halt lieber irgendwie im Ruhrgebiet auch im Winter bleiben, irgendwie in der Nähe von einem Zoo oder irgendwo, wo es vielleicht was zu beißen gibt, anstatt bis runter nach Südafrika zu fliegen oder nach Westafrika, naja, dann ist das eben tatsächlich wiederum ein Vorteil und der setzt sich so schnell dann durch, da brauche ich nicht mal die natürliche Selektion zu bemühen, sondern das geht einfach zu schnell für die Selektion. Das ist ja auch das, was eben letztendlich wir dann auch als kulturelle Evolution bezeichnen. Das heißt, Unterschiede, Verhaltensunterschiede, die innerhalb einer Generation durch Lernen oder zwischen Generationen so schnell weitergegeben werden, dass sie viel schneller laufen, eine Zehnerpotenz schneller laufen, als das über genetische Unterschiede und Selektion machbar wären.
Ja, müssen wir jetzt gar nicht so tief, glaube ich, einsteigen, aber ich hatte jetzt in Bezug auf die Mönchsgrasmücken eher auf die Epigenetik die Frage, ob zu Beginn dieses Prozesses, wenn also die ersten Mönchsgrasmücken oder einzelne andere Verhaltensweisen zeigen, dass dann deren Nachkommen vielleicht schon so ein Muster haben und auch eher tendenziell da bleiben.
Ja, das hat also Peter Berthold gezeigt. Er hat also Erblichkeit von 70% für diesen Zugweg gezeigt. Ja, aber er damals war von Epigenetik nicht die Rede. Er konnte jetzt nicht unterscheiden, ist es epigenetische Modifikation oder ist es einfach Erblichkeit aufgrund von normaler genetischer Variation. Weil Zugwege sind natürlich auch genetisch ziemlich gut erforscht und sind natürlich auch haben eine sehr große genetische Komponente. Eins der besten Beispiele meiner Meinung nach ist der Kuckuck. Ja, ein Kuckuck, der meinetwegen bei euch in Bochum, wenn es noch welche gibt, oder bei uns in der Nähe gibt es kaum noch welche, aber es gibt noch ein paar, der wird ja großgezogen, meinetwegen, von einem Rohrsänger.
Ja.
Und dennoch fliegt unser Kuckuck, ohne dass er irgendwas von dem Rohrsänger lernen kann, ohne dass er irgendwas von einem anderen Kuckuck lernen kann, fliegt er bis nach Südafrika. Das heißt, es muss in den Genen ziemlich klar festgeschrieben sein, so, weiß ich nicht, ne, wenn du da und da hinfliegst, dann musst du so ein bisschen weiter nach Süd, Südwest und alle diese Dinge. Sonst kommt unser Kuckuck nicht völlig eigenständig, denn er zieht nicht mit anderen Kuckucken. Mittlerweile gibt es satellitentelemetrische Daten bei Kuckucken. Die machen das schon alleine. Das heißt, er kann von nichts lernen und trotzdem kommt er nach Südafrika, von Bochum aus.
Als ich in deiner Bio gelesen habe, dass du das auch Kuckuck auch ein Schwerpunkt von dir sind, hatte ich schon direkt Spaß daran, dich nach dem zweiten Podcast irgendwann mal zu fragen, weil mein Freund Jan, der jetzt beim DDA arbeitet, der ist auch auf das Thema Kuckuck gestoßen, aber auch so ein bisschen, was gibt es da weltweit eigentlich an Arten und an spannenden Verhaltensweisen? Das ist, glaube ich, auch ein endloses Feld.
Ein weites Feld, weil eben ne, es gibt keine Vogelgruppe, die eine so variable Brutstrategie hat. Es gibt ja Kuckucksarten, die ganz normal selber brüten und dann eben parasitisch. Ja, das war eine schöne Zeit. Das war während der Cambridge-Zeit, wo ich einfach lernen wollte, noch besser experimentell zu arbeiten. Und da sind die Greifvögel eben nicht das Mittel der Wahl, sondern einfache Experimente im Nest an Kuckucken zu machen. Und ich habe eben da viel in Südafrika gearbeitet am Jakobiner-Kuckuck, also eine Art, wo die kleinen Kuckucke mit den Küken groß werden, des Wirtes. Also sehr spannend.
Aber das ist genau, das machen wir vielleicht ein anderes Mal, wenn du dann nochmal Lust hast. Haben solltest. Mäusebussard, Beutelisten und das jetzt vielleicht in Verbindung bringen mit unserem Thema, wo wir gerade abgesprungen oder gerade gelandet sind. Diese, wenn man über den Mäusebussard liest, dann gibt es auf der einen Seite ja schon eine Art Spezialisierung auf Wühlmäuse, auf Feldmäuse. Auf der anderen Seite sind aber die Beutelisten sehr divers und man findet dann auch teilweise höhere, zum Beispiel Vogelanteile, als man so vermuten würde, sowohl in der Beutemasse als auch in der Stückzahl. Jetzt kann man natürlich sehr schnell sagen, ja, alles Jungvögel, alles kranke Vögel, oder gibt's genau, ist das vielleicht auch Verhaltensplastizität, ist das Anpassung an Gelegenheit in Ballungsräumen oder in verschiedenen Habitaten? Was hast du da für einen Blick drauf?
Opportunisten. Wie komme ich auf die einfachste Art und Weise an Futter? Ne? Bedeutet also, in einem Mäusejahr, ja, dann finden wir 60-80% der Beute, die wir auf den Horsten finden, sind Mäuse. Da sind Feldmäuse dabei, da sind natürlich Schermäuse auch dabei, die etwas größeren. Da ist tatsächlich dann hin und wieder auch mal eine Waldmaus dabei. Also die sind opportunistisch angelegt und können aber dann auf verändernde Umweltbedingungen wiederum reagieren oder auf lokale Gegebenheiten. Also wir haben so ein, zwei Horste, ganz bekannt für uns halt sozusagen, ja, ja klar, die sind in der Nähe zum Beispiel von Fischteichen. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass uns diese Mäusebussarde wirklich aller Fischadler die Beute da aktiv greifen, aber die sammeln jede Menge tote Fische ein. So, und dann hat man auf den Horsten neben den Feldmäusen auf einmal dann natürlich jede Menge Fische liegen. So, das heißt wiederum, ne, was bietet mir die Umgebung? Erklärt wiederum natürlich auch, was bietet mir die Stadt? Wenn die Stadt mir viel bietet, dann gehe ich dahin. Wenn die Kosten nicht zu hoch sind. Und das ist natürlich genau das. Und dementsprechend, wenn wir ein Mäusemangeljahr haben, das gibt's ja immer wieder, das wechselt sich ja nicht mehr so ganz regelmäßig ab, wie das früher mal war. Es gibt bei uns natürlich auch Jahre, wo es kaum Mäuse gibt. Und dann finden wir zum Beispiel recht viele Rabenkrähen. Ja, zum Beispiel sehr viele Jungvögel, die nehmen offensichtlich dann die jungen Rabenkrähen aus den Nestern raus. Aber auch ausgewachsene Rabenkrähen kommen immer wieder mal vor. Also wir haben über die Zeit jetzt tatsächlich auf 50, 55 verschiedene Arten an Beute aufgezeichnet. Und man muss eben zu denken geben, dass das, was wir im Horst sehen, ist natürlich eine Verfälschung. Denn die ganz kleine Beute, ein Mäusebussard, das wird man jetzt in den nächsten Tagen ganz viel beobachten können. Die laufen über frisch gepflügte Felder. Da sind ja keine Mäuse so in Scharen umgepflügt worden, sondern da geht es um Regenwürmer. Und das ist eine Beute, selbst Regenwürmer finden wir seltenst mal als Beute, als Depotbeute, aber im Allgemeinen finden wir das halt nicht. Das heißt, diese Liste ist natürlich sozusagen verfälscht. Die ganz kleinen Beutetiere, Insekten, Regenwürmer und so weiter, die durchaus zu bestimmter Zeit eine Rolle spielen können, die sieht man eben bei uns nicht. Die sind deswegen aber nicht da, sondern die sind natürlich da, die kriegen wir nur nicht mit, die kriegen wir nicht aufgezeichnet. Ja, aber man geht heutzutage ja nicht mehr so hin. Früher war es ja so, da wurden so viele Mäusebussarde einfach geschossen. Da gab es natürlich dann die Möglichkeit, einfach Magenanalysen. Also so Pichocki, der hat früher einfach ganz viele Arbeiten dadurch publiziert, dass er sich den Mageninhalt angeschaut hat. Und dann sieht man einfach, dass Insekten oder auch Regenwürmer zu bestimmter Zeit eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir kriegen das
jetzt
auch in der Nahrungsökologie. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich abgefrühstückt. Ne? Da wissen wir eigentlich schon allgemein, was passiert. Aber da ist dann wieder vielleicht dann spannend, aber da müssen wir, glaube ich, dann noch mehr Daten haben, individuelle Unterschiede. Ne? Was bedingt individuelle Unterschiede? Aber wir können festhalten, Greifvögel sind Opportunisten. Und auch ein Mäusebussard kann ganz schön flink sein und tatsächlich auch ausgewachsene Drosseln zum Beispiel erbeuten. Aber das ist im Allgemeinen nicht so viel von Erfolg gekrönt. Das heißt, solche Dinge passieren dann nur, wenn halt insgesamt es mit Mäusen oder mit anderen Dingen schlecht ist. Das heißt, wenn er muss, wenn ein Bussard nicht muss, dann nimmt er das, was sozusagen etwas mehr verfügbar ist. Das sind im Allgemeinen eben Mäuse.
Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Beispiel dafür, wie viele Faktoren eigentlich dann so ein Datenergebnis am Ende beeinflussen, ne? Also wie gut ist ein Mäusejahr, aber auch was gibt es an Ratten, wie hat sich die EU-Förderung gerade geändert, dass die Landwirte wieder andere Dinge auf den Feldern tun, spritzen, andere Dinge ernten, da die Feldgröße, wie viel Weiden, also wie groß ist das Feld, also wie nah ist die Weide zum Feld, wie gut sind die Ansatzwarten und, ne? Also gab es ja. Und vor allen Dingen auch nahrungsverfügbar übers Jahr, das wird, finde ich, auch häufig vergessen. Ne? Häufig wird in solchen Büchern, wird dann irgendwie genannt, die fressen das und das. Und dann, wenn man aber da genauer hinguckt, dann gibt es das nur 6 Wochen im Jahr. Ne? Also was macht das Tier eigentlich den Rest vom Jahr?
Ich meine, da sind wir natürlich auch nicht in der Lage, was Dezidiertes zu sagen. Also wenn, ne, ich kann nichts dazu sagen, was frisst ein Mäusebussarde zwischen Juli und April, kann man eigentlich sagen.
Hm.
Weil das ist eben jenseits des Brutzyklus so im Allgemeinen, ne? Und da haben wir einfach nicht die Daten. Ich kann mir vorstellen, ist, was die fressen, ja. Aber ne?
Ja.
Und es gibt natürlich ein paar alte Untersuchungen, weil natürlich früher wurden Mäusebussarde und alle Greifvögel das ganze Jahr über geschossen. Das heißt, es gibt tatsächlich einfach Daten dazu, was ist im Magen eines Mäusebussards drin für jeden Monat des Jahres.
Wir wollen jetzt hieraus keine Forderung ableiten.
Nein, überhaupt nicht. Man muss ja auch sozusagen, bestimmte Sachen findet man spannend. Und wir waren ja eben dabei, dass man sagt, okay, man engt sich dadurch natürlich ein bisschen ein, dass man bestimmte Sachen spannend findet, andere vielleicht weniger und dann vielleicht auch mit weniger offenem Auge da drauf schaut. Also man muss offen sein für immer wieder neue Fragestellungen. Aber ich glaube, was auf jeden Fall ableitbar ist, dass es eben wertvoll ist, über viele Jahre zu schauen. Davon bin ich sehr fest überzeugt. Weil man eben natürlich, ne, 1-2 Jahre, wenn man gerade auf Populationsebene, 1-3 Jahre, also 3 Jahre ist die klassische Förderzeit eines Standardantrags bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und die finanzieren, das ist die letztendlich, ja, das ist der Forschungsförderer für die deutsche Grundlagenforschung. Über alle Fächergrenzen hinweg. Das heißt, für mich ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft der große Förderer unserer Forschung. Und normale Anträge laufen 3 Jahre. Aber 3 Jahre ist natürlich etwas, was für solche Populationen, das sind Schwankungen, das ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima, das ist bei uns auch so. 3 Jahre ist gar nichts. Erst jetzt, wieder beim Mäusebussard, gehen wir dies Jahr ins 38. Jahr. Und dann siehst du langsam irgendwelche Entwicklungen. Und da kannst du mal darüber sprechen, ne, wie sich solche Dinge, diese Faktoren, wie die zusammenkommen, um Dinge dann, aber das ist natürlich eben schwierig, weil letztendlich, ich will natürlich diese Langzeitforschung machen, muss aber natürlich immer sozusagen was Tolles Neues als Thema finden, um eben Anträge für Forschungsförderung zu stellen. Das ist so das Dilemma, was man hat, wenn man eben mit langlebigen Tieren arbeitet. Auf der anderen Seite, glaube ich, so langsam erkennt man, dass natürlich diese Apex-Prädatoren, also die also ein bisschen an der Spitze der Nahrungskette stehen, dass die tatsächlich ein Ökosystem strukturieren. Und das ist jetzt gerade sehr aktuelle Forschung, weil wir sehen, wie der Uhu, der zurückgekehrt ist, der jetzt in großen Zahlen zurückgekehrt ist, der strukturiert unsere Greifvogelgemeinschaft hier ein bisschen neu. Und das finden wir super spannend.
Also muss man für eine Langzeitforschung eigentlich ein ähnliches Drehbuch schreiben wie jemand, der jetzt so ein paar Netflix-Staffeln entwickeln will, dass die Storyline immer interessant bleibt, dass man immer wieder neue Dinge drin hat und in einem Forschungsantrag die nächsten schon anlegen quasi. Ne?
Prinzipiell schon. Also wenn ich irgendwie Geld beantragen wollen würde und wir sagen, das ist spannend und wir machen jetzt 3 Jahre das weiter, was wir vor 10 Jahren gemacht haben.
Ja,
dann
ja.
Würden alle sagen, nö, finden wir nicht spannend und dann gibt es auch kein Geld. Und da das eben zunehmend schwierig wird, Geld einzuwerben, aber man braucht natürlich die Women und Manpower auch, um solche Sachen über all die Jahre zu tragen.
Ja. Ja,
und das ist eben das Dilemma, in dem ich stecke. Und da muss ich immer wieder versuchen, das Rad neu zu erfinden und zu sagen, okay, das ist jetzt mal ein sehr spannender Teilaspekt, aber letztendlich ist es auch super spannend, einfach letztendlich über hoffentlich dann 40, 50 Jahre eben zu gucken, naja, warum ist denn das passiert? Ich habe tatsächlich jetzt mal aus Spaß, ich sollte für ein Lokal, also für das wissenschaftliche Journal der Nordrhein-Westfälischen Ornithologengesellschaft, den Caradrius sollte ich einen Beitrag schreiben. Die haben letztes Jahr ein Sonderheft über Greifvögel gemacht. Und ich habe dann mich dazu verstiegen, tatsächlich nicht nur was zu schreiben, sondern in dem Titel so ein bisschen dieses Credo eben auszudrücken. Und ich habe eben geschrieben, Entwicklung einer lokalen Habichtpopulation, ein Zwischenbericht nach 50 Jahren. Und diesen Titel finde ich eigentlich ganz schön, weil ja, nach 50 Jahren, und wir haben beim Habicht tatsächlich 50 Jahre lang Daten jetzt gesammelt, zusammen mit eben Kollegen, die das angefangen haben, als ich natürlich noch sozusagen nicht dabei war. Und da sieht man bestimmte Dinge. Da sieht man einfach über Jahrzehnte eine Entwicklung und kann dann, glaube ich, ein bisschen fundierter dazu was sagen, als wenn man sagt, so, hier in 2-3 Jahren ist das und das passiert. Das deutet auf das und das hin. 2-3 Jahre sind für solche Populationen nichts.
Es ist ja auch nochmal das Thema, ist ja nochmal das Thema vom Beginn, finde ich. Man braucht ja auch Kompetenzaufbau im Team, bei den Menschen. Weil da bin ich, da hat dem Michael Lakermann auch ganz dankbar. Wir haben an dem Projekt ja in Essen auch teilgenommen. Damals an diesem Stadt-Habich-Projekt. Und durch seine Methode, wo ich jetzt am Anfang dachte, Google Maps und er sucht irgendwas aus. Und dann gucken wir, haben wir wirklich weitere Habichte gefunden, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Und daraufhin hat sich dieses Netz gebildet, wo ich dann in den Folgejahren mit 2, 3 Kernleuten nochmal sehr viel Zeit in diese Lücken rein investiert habe und noch mehr Habichte gefunden habe. Ne? Also das zeigt ja auch nochmal, dass es da auch Erfahrung braucht, weil da die typische Habicht, ja gut, es gibt auch andere, aber es gibt auch Habichte, die sind sehr scheu und dann siehst du sie halt nur 4 Sekunden von hinten oder du hörst halt den, jetzt vielleicht auch gar nicht mal den Revierruf, sondern andere, die haben ja auch andere Rufe und die musst du halt dann unterscheiden können, damit deine Antennen groß werden und damit du danach gehst, ne? Und es und das dann vielleicht findest. So, das ist ja auch nochmal so ein
Faktor. Netzwerk, ich meine, ich bin da gesegnet, sozusagen mein Oberassistent Neiden Schakarow, der ist sozusagen im Feld toll, im Labor toll und insgesamt einfach super toll. Und den da konnten wir jetzt eine Verdauung sozusagen bewirken. Das bedeutet, wenn er Lust hat, können wir noch die nächsten 20 Jahre zusammenarbeiten. Und dann hätten wir beim Habicht 70 Jahre Daten und beim Bussard fast 60.
Wow.
Ne? Und es ist ein wissenschaftlicher Wert, ein intrinsischer Wert an Langzeitdaten, der ist da.
Ja.
Und die werden, und vor allem, sie werden halt immer seltener. Denn die meisten Menschen haben eben dann nicht die Durchhaltemöglichkeiten oder den Willen zu sagen, wir machen jedes Jahr mehr oder weniger das Gleiche, aber wir brauchen natürlich immer wieder Leute, die wir da mit einlernen dürfen, um das Gleiche zu machen. Aber wenn man es tut, dann sieht man bestimmte Dinge. Und da hoffen wir natürlich, dass wir dieses Netzwerk, und wir haben es natürlich hoffentlich dann ein bisschen einfacher, die Leute werden letztendlich dann dafür bezahlt, machen ihre Doktorarbeiten über diese Aspekte. Aber klar, ein ehrenamtliches Netzwerk zusammenzuhalten, um eben wirklich über lange Zeiträume zu kartieren, das war ja immer mal das Gründungskredo und hat sich ja zu einem gewissen Maße auch immer noch erhalten bei der Arbeitsgemeinschaft Greifvögel.
Ja.
Ne? Ja. Sonst kann keiner. Keine Behörde kann dezidiert was zu Bestandsentwicklung sagen. Wozu ja wir nach sogar EU-Gesetzgebung aufgefordert sind, bei bestimmten Zielarten was dazu zu sagen. Ja, und
ja, eigentlich bei ganz schön vielen Tieren. Es gibt unfassbar wenig Daten, also mit welchem Selbstbewusstsein da teilweise Daten rausgehauen werden. Da muss man sich wundern, finde ich. Und ich war auch bei diesem Sonderheft, ich war ja auch angefragt, was zu schreiben oder Daten rein zu veröffentlichen und ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe mich da schwer getan mit, weil unser Netzwerk natürlich, das sind auch Leute, die stehen im ganz normalen Leben und da sind einige, die machen es jetzt schon lange und einige, aber die machen es noch nicht lange. Und da finde ich die Daten, da stimmt die Datenqualität dann aus meiner Sicht einfach nicht, dass ich sie jetzt veröffentlichen würde. Das ist halt auch so ein Ding. Also wann macht man sowas, wann macht man es nicht?
Ne? Man muss sie immer fragen, ne? Kriegen wir die alle? Natürlich nicht. Messfehler gibt es ja genauso in der Freilandforschung wie in der Physik. Und dementsprechend, das ist natürlich auch klar. Auf der anderen Seite, wenn man die Daten nicht veröffentlicht, dann sind sie für viele einfach gar nicht existent. Und dann machen wir Dinge jenseits von Daten. Also im Sinne.
Ja. Nein. Ja, da die Daten gehen ja schon an den NWO, die gehen auch an die Biostationen, also die gehen schon in die Kanäle rein, aber ich würde sie jetzt halt nicht in so einem Heft unbedingt als Datenreihe, als Grafik jetzt, als Balkendiagramm, wie auch immer jetzt, weil ich dann einfach die
Ja, ne, man entwickelt ja sich ja natürlich auch weiter und klar, auch bei mir sind die Daten von 1989 so wahrscheinlich mit einer höheren Dunkelziffer behaftet als die Daten von 2025.
Ja, ich sag vielleicht nur noch mal ganz kurz, wie das dann teilweise läuft. Wir haben im Ruhrgebiet halt ziemlich schwierige Gebiete. Wir haben auch Waldstücke, die sind durch ELA stark beeinträchtigt durch den Sturm damals. Und da ist ganz viel Licht, ganz viel Brombeer. Das ist Dschungel, Dorndschungel, Schulter hoch. Und da muss man durch oder auf andere Art und Weise versuchen, da die Bestände an den Greifvögeln zu erschließen. Und dann kommt es auch auf Gehör, auf Spurenlesen und auch auf Beharrlichkeit an, dass wenn ich jetzt irgendwo einen Brutverdacht habe und habe das auf meiner Karte eingezeichnet und komme später hin und sehe es nicht oder ich weiß nicht genau, aha, das da oben ist kein Stock, das ist die Schwanzspitze vom Weibchen und ich habe jetzt aber keine 4 Stunden, um mich da hinzusetzen, so dann sage ich ja, hier ist ja nichts los. So, ne? Also es kommt halt auf sehr viele kleine Details an, um die Lage einfach zu beurteilen, um vielleicht später nochmal dann die vielleicht da die Bettelrufe der Jungen im Blätterdach zu hören. So, das braucht Jahre, ne, bis man auf dem Level ist, ist jetzt meine Erfahrung.
Ja, natürlich, also klar. Und ich meine, wir haben halt einen Stamm von professionell arbeitenden Leuten, die tatsächlich, und das ist natürlich ein Stück Glück, wenn man sein Hobby dann zum Beruf machen darf, finde ich, das ist ein Stück Glück. Ja. Und deswegen sind wir natürlich in dieser glücklichen Lage, dass wir tatsächlich auf unseren 300 Quadratkilometern eben wirklich jeden Wald anschauen. Und heutzutage natürlich auch ganz, ganz offen durch die Straßen fahren, durch die Ortschaften fahren und gucken, ist da irgendwo was? Jede Baumreihe eigentlich muss man heute angucken. Ne? Und dementsprechend, aber auch wir werden natürlich einen Messfehler haben. Ne? Es gibt bestimmte Ansätze, das abzuschätzen, aber das heißt, das muss man akzeptieren und damit kann man dann trotzdem schon versuchen zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht der Aufruf nochmal, bevor wir wieder auf den Mäusebussard kommen, an alle, die das interessieren. Also man kann auf die Seite, das werde ich in die Shownotes auch nochmal setzen, habe ich bei anderen Greifvogelberichten auch schon gemacht, vom NWO gehen oder auch sich an den örtlichen NABU BUND wenden. Da gibt es bestimmt irgendwie eine Kontaktvermittlung. Man braucht eigentlich nichts außer ein Fernglas und Spaß und dass man querfeld eingehen kann. Und man braucht halt jemand, der einem das zeigt. So, ne? Aber das kann organisiert werden. Und ganz viele Leute fangen an mit keinem Vorwissen. Das ist völlig normal. Da muss man keine Angst vor haben, muss man einfach Lust dran haben, sich das anzugucken und sich halt jetzt da reinzuarbeiten. Und es gibt ganz, ganz viele Flächen in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit, die noch nicht bearbeitet werden. Also auch wenn wir hier die große Gruppe haben, ist doch, ich weiß gar nicht, es ist, glaube ich, weniger als ein Viertel der Fläche von Nordrhein-Westfalen, weit weniger als ein Viertel, was bisher bearbeitet wird.
Also ich meine, wir haben ja angesprochen, Mäusebussard zum Beispiel ist ja nicht besonders populär und ist natürlich auch nicht besonders populär beim Kartieren, weil da hat man eben nochmal extra viel zu tun. Es ist sozusagen mit die häufigste Art.
Ja, wir machen
alles anschauen, obwohl mittlerweile bei Habichtenbrutten, da muss man es ja eigentlich auch. Aber es ist halt schwierig, ne, weil man natürlich, ich meine, wir haben eine Dichte, bei uns im Untersuchungsgebiet kann man sagen, jeder Quadratkilometer hat einen Bussardpaar, ne, wir haben eine Dichte von 100.
Wir haben auch auf einem Quadranten mal in einem Jahr, glaube ich, 24 erfolgreiche Brutpaare gehabt auf einem Viertelmästisch Kartenblatt. Das ist,
also ich muss mal auch das sagen, ist natürlich diese Unterschutzstellung, dass eben zum Beispiel DDT-PCB eben nicht mehr so im System, im Ökosystem drin sind, ist natürlich auch, muss man sagen, ist ein ganz toller Erfolg des Naturschutzes von den Naturschutzorganisationen. Natürlich auch, dass eben die Jäger einen Mentalitätswechsel da vollzogen haben, da mitgegangen sind, dass eben die wichtige Rolle der Greifvögel eben immer mehr erkannt wird. Ich meine, früher hat man ja immer gesagt, das sind Raubvögel. Ne?
Ja,
wem rauben die denn was? Ne? Beim Löwen würde man nie von einem Raublöwen sprechen.
Naja, aber schon auch vom Raubtier.
Ja, aber das ist natürlich genau. Ja. Deswegen sage ich grundsätzlich in meinen Vorlesungen eben Prädator.
Ja,
das genau. Vielleicht klingt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber die rauben kann. Es ist einfach ihr Lebensstil.
Ja.
Und dementsprechend dieser Mentalitätswandel, der hat natürlich auch dazu geführt, dass wir immer mehr erkennen, wie wichtig eben diese Prädatoren für die Struktur von Ökosystemen sind. Also Greifvögel sind sehr, sehr, sehr wichtig in der Ökologie.
Es ist ja manchmal auch beliebig, oder ich bringe dann gern Beispiel von das Rotkehlchen für uns süß, aber für die Larve oder für die Raupe ist es furchtbar, oder die Kohlmeisen, die halt jetzt in Ungarn da die Fledermäuse in den Höhlen anfressen, das wird man den Kohlmeisen jetzt auch nicht so zutrauen, die sind ja so putzig. Ne? Also es ist ja manchmal auch so ein bisschen, ja, es gibt so einen Putzigkeitsfaktor, es gibt so einen Beliebigkeits, das ist jetzt gerade meine Perspektive Faktor, verschiedene. Aber kommen wir vielleicht mal zum Morph-Thema mal so richtig. Damit hast du dich ja lange beschäftigt und du hattest vorhin schon so ein bisschen angetextet. Ich hatte auch Vorträge, das mit dem Uhu hattest du mal in der Greifvogel AG gezeigt, anderes auch. Nach den ganzen, oder jetzt vielleicht erstmal, um das jedem klar zu machen. Also die Mäusebussarde machen es einem nicht so einfach. Also wenn man jetzt noch nicht so viele Feldkennzeichen kennt, ihn zu erkennen, weil vielleicht in deinem Bestimmungsbuch hast du ein oder zwei Fotos, aber nicht so ganz viele Darstellungen von jungen Altvögeln und den verschiedenen Morphen. Und dann sehen die teilweise anders aus, als du denkst. Ne? Und dann kommt es dazu, das ist ja ein Fischadler oder sonst irgendetwas. Es gibt ja so ganz grob irgendwie dunkelbraune und sehr helle Bussarde und so das, was am häufigsten, ich glaube, du hast mal eine Quote von 2/3 ungefähr genannt, was so was einfach so die mittelbraune Variante ist, die beiden anderen so jeweils ein 1/6 ungefähr, das war das, glaube ich, damals aus der Präsentation. Und aber in meiner Wahrnehmung ist vielleicht auch nochmal eine Frage, wie genau kann man die eigentlich zuordnen? Weil zum Beispiel gerade diese helle Variante ist ja nochmal sehr divers. Ich kenne da Mäusebussarde, die sehen fast aus wie Schneeeulen und andere, die haben eigentlich fast die Zeichnung von so einem mittelbraunen, aber halt einen sehr hellen Untergrund. Also wo zieht ihr da die Grenze? Also gibt es überhaupt Grenzen oder gibt es da mehr als diese drei Hauptgruppen eigentlich? Ist das einfach eine Vereinfachung?
Ja, das ist eine Vereinfachung, mit der man gut arbeiten kann. Ich würde sagen, es gibt andere Wissenschaftler, die sagen, es ist eigentlich ein Kontinuum. Ich finde schon, sie kommen so in Typen, aber die Typen sind mehr als drei. Ja, das auf jeden Fall. Also irgendwo, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo da in der Mitte. Ne? Also der ist hochvariabel. Dadurch, dass wir eben, wie gesagt, seit fast 20 Jahren ein Flügelmarktprojekt haben, können wir zweifelsfrei belegen, dass die Morphe sich nicht im Laufe des Lebens ändert. Und zwar wirklich bis zur Detailzeichnung. Ne? Wenn die erstmal wenn die adultes Gefieder haben, dann bleiben die hochkonsistent. Weil viele Meldungen, die wir bekommen, ne, ich habe da jetzt diese Flügelmarke, weiß ich nicht, ZP, grün, die kommen mit Fotos heutzutage. Und das bedeutet, wir haben für eine Reihe von Individuen haben wir teilweise Fotos über einen Zeitraum von 10 Jahren. Und wenn man die nebeneinander hält, klar, Licht ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber so die Morphenstruktur ist es unglaublich gleich.
Also es kann mal sein, dass jemand halt so ein Vollbart wächst, aber sonst bleibt alles gleich
quasi. Ja, genau. Also es ist nicht so, wie wir es zum Beispiel vom Seeadler kennen, dass ja der Seeadler systematisch ein bisschen heller wird mit der Zeit. Ne? Dass man dann fast schon so graue Köpfe, die dann sehr, sehr alte Seeadler kennzeichnen. Ja, das gibt's beim Mäusebussard nicht. Also ja, Junggefieder ist unterschiedlich vom Adultgefieder, aber wenn sie erstmal das Adultgefieder haben, dann sind sie unheimlich konsistent.
Gibt ja teilweise welche, die schon sagen, ich habe irgendwie einen Weißkopfseeadler gesehen. Ne? Ja, also wenn dann auch noch da die Sonne drauf strahlt, da die Abendsonne und so, dann gibt's das teilweise. Genau, und jetzt diese Morphen, da hattest du schon hier und da Bezug drauf genommen, vielleicht nochmal grundsätzlich. Ihr habt euch das jetzt viele Jahre angeguckt. Da gibt es, du hast gesagt, es gibt Einflüsse oder die Frage ist, was zuerst, ne? Aber es gibt unterschiedliches Jagdverhalten, Aggressionsverhalten, es gibt Trends in Partnerwahl und auch das Thema mit den Parasiten. Also was habt ihr da eigentlich alles gelernt? Also wie kannst du das? Kannst du das irgendwie zusammenfassen? Also
ich gebe mal die ganz Kurzversion. Also die Morphe ist sozusagen wird vererbt. Bedeutet natürlich keine perfekte Vererbung, aber im Allgemeinen ein Modell, was eben von einem Locus mit zwei Allelen ausgeht. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, ne, wenn ich einen dunklen und eine helle zusammenstecke, kriege ich bei den Küken mittlere. Und zwei helle machen fast ausschließlich eben helle Küken und so weiter und so fort. Das ist erstmal die grobe Vererbung. Wie gesagt, wir können das heutzutage, wir haben mit Neiden zusammen, haben wir 200 Genome sequenziert beim Mäusebussard. Und er kann sehr gut zeigen, dass das tatsächlich MC1A ist, dieser Melanocortin-1-Rezeptor, der eben hochgradig assoziiert ist mit der Morphenvariation. Es wird nicht das einzige Kandidatengen sein, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges. Also insofern, die Genetik ist relativ gut.
Ist das ein,
jetzt
erklären. Ist das ein neuerer Stand? Vielleicht habe ich das damals auch falsch verstanden. Ich hatte das im Kopf, dass aus jeder Kombination dasselbe Mengenverhältnis wieder rauskommt. Zwei Drittel, ein Sechstel, ein Sechstel.
Nee, also dunkle Paare machen fast zu 100% dunkle.
Okay.
Und helle, also wir haben, die Erblichkeit ist sehr, sehr ausgeprägt und jetzt wissen wir auch, an welchem Gen es liegt vor allem. Es gibt vielleicht noch so zwei, drei andere, aber vor allem liegt es an MC1A. Das ist nicht überraschend. MC1A, dieses Kandidatengen, ist zum Beispiel auch bei uns für unterschiedliche Haarfarben mitverantwortlich, ist beim Leopard und beim Jaguar. Man braucht nur 5 Aminosäuren auszutauschen, dann mache ich aus einem Leoparden den schwarzen Panther. Es ist sehr schön gezeigt, polymorph bei Schneegänsen, die 2 Morphen haben. Und dementsprechend gibt es eine Reihe von Vogelarten und Säugetieren, wo man eben MC1A als wesentliches Gen identifiziert hat für Pigmentierungsunterschiede. Das ist eben, wie ich angedeutet habe, aber auch ein Gen, was sogenannte pleiotropische Effekte hat. Das heißt, der spielt auch noch in anderen Dingen eine Rolle. Da gibt es eben natürlich Übergänge zu einem Hormon, MSH, melanozytenstimulierendes Hormon, wo MC1A eine Rolle spielt. Und da sind wir schon beim Hormon und schon sind wir potenziell beim Verhalten. Wir konnten also zeigen, helle Mäusebussarde sind aggressiver als dunkle. Wir konnten zeigen, dass bei Blutparasiten da Unterschiede bestehen, aber auch bei Ektoparasiten, also bei praktisch Fliegen, die so ein bisschen mitessen und auf den Küken sitzen. Bedeutet also, das ist ein sogenanntes Selektionsmosaik. Wenn ich eine gewisse Morphe habe, habe ich Vorteile in einem Bereich, habe ich Nachteile im anderen Bereich und das erhält möglicherweise diesen Polymorphismus. Ich hatte ja schon einmal angedeutet, wenn wir uns viele andere Greifvögel, aber auch andere Prädatoren anschauen, dann sind die doch sehr gleich gefärbt. Ja. Und dementsprechend war es vor allem auch eine große Fragestellung, wieso erhält sich dieser Polymorphismus in der Population? Warum setzt sich nicht eben die mittlere Morphe oder die helle Morphe oder die dunkle Morphe durch? Und das wissen wir inzwischen, es ist ein Selektionsmosaik, wo jede Morphe in Abhängigkeit der Umwelt mal einen Vorteil hat und man also sozusagen gar nicht sagen kann, das ist die beste Morphe, sondern dass der Polymorphismus erhält sich, weil eben unterschiedliche Selektionsdrücke hier wirken.
Bleibt denn das Mengenverhältnis der Morphen jetzt über einen längeren Zeitraum konstant oder gibt es da eine Entwicklung?
Das können wir eben auch zeigen mit unseren Langzeitdaten, dass die helle Morphe häufiger geworden ist bei uns. Mhm. Es gibt andere Populationen, da ist sie eben deutlich seltener. Es gibt sehr wenig Daten zur Dynamik, weil, wie gesagt, es gibt nur sehr, sehr wenige, die so blöd sind, sich Mäusebussarde für über 30 Jahre anzuschauen. Und dementsprechend haben wir da so einen Langzeitdatensatz, wo es relativ wenig andere Daten zu gibt. Aber wir können in unserer Population sagen, die helle Morphe hat zugenommen.
Habt ihr da zu der Begründung halt eben eine Hypothese, woher könnte das kommen? Was haben die für Vorteile?
Naja, die helle Morphe ist halt aggressiver.
Das sind praktisch diese Uhu-Versuche auch, ne? Da habt ihr das gesehen.
Die Uhu-Versuche, wo wir dann ausgestopften Uhu vorgesetzt haben und damit das Aggressionsverhalten gemessen haben. Und da sind tatsächlich die hellen Bussarde im Schnitt aggressiver. In einer dichten Population kann natürlich Aggression dann dazu führen, dass man sich eher durchsetzt und eher in den besseren Territorien landet. Ja?
Ist denn dafür eine mögliche Erklärung? Also ich habe mich das damals auch schon gefragt, woher das wiederkommt. Man könnte ja meinen, die sind in manchen Habitaten schlechter getarnt hier. Also dass die überleben, haben dann andere Skills oder andere Persönlichkeiten, also die das schaffen, als die besser getarnt sind.
Und das ist wiederum ein Mosaik, ne? Denn Tarnung geht ja in beide Richtungen. Wenn ich ein heller Mäusebussard habe und eine Maus guckt in den hellen weißen Himmel,
ja,
dann habe ich als heller Mäusebussard einen Vorteil. Wenn ich mit meinem hellen Gefieder im Baum sitze und ein Uhu kommt in der Dämmerung vorbei, dann habe ich einen Nachteil.
Ja, aber auch so ist ja der Mäusebussard eher ein Ansitzjäger, so, ne? Also dieses, ich mache jetzt den Suchflug auf die Wühlmaus. Ist ja, also gibt es, aber ist ja jetzt nicht so schrecklich häufig und noch nicht so erfolgreich wie die Ansitzjagd. Also könnte man jetzt auf die Idee kommen beim Mäusebussard? Also für die es nicht wissen, Ansitzjagd, ich sitze irgendwo und warte, bis die Maus kommt. Und wenn ich klug bin, sitze ich an der richtigen Stelle, nämlich da, wo viele Mäuse sind. So, ne? Also man müsste ja eigentlich oder man könnte vermuten, also man könnte vermuten, dass beim Mäusebussard genau die helle Färbung eigentlich eher ein Nachteil ist als Ansatzjäger.
Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, dass das sein kann. Aus verschiedenen Gründen kann ich mir aber auch was anderes vorstellen. Es gibt ja auch ein Konzept, das nennt man sozusagen apostatische Selektion.
Cooles Wort. Was heißt
cooles
das?
Cooles Wort, genau. Wunderschöne Hypothese. Und das heißt, ich habe einen Fitnessvorteil, solange ich selten bin.
Ja.
Ein ganz wichtiger Mechanismus, um Polymorphismen zu erklären. Und es kann also sein, dass die helle Morphe ist relativ selten. Also zum Beispiel auch gerade auf der spanischen Halbinsel ist sie sehr selten. Dass sie einen Fitnessvorteil hat, weil die Beute oder vielleicht auch die Prädatoren sie wiederum nicht so einfach als Mäusebussard erkennen und ansprechen. Mhm. Bedeutet also, solange ich selten bin, habe ich einen Fitnessvorteil. Das führt dafür, dass ich häufiger werde, dann ist der Fitnessvorteil weg, weil der an die Seltenheit geknüpft ist. Und von Zauberhand spielt sich ein Gleichgewicht ein, was einen Polymorphismus erhält. Und deswegen ist apostatische Selektion ein sehr wichtiger Mechanismus, der postuliert worden ist schon vor vielen Jahren, um Polymorphismen zu erhalten.
Mhm.
Und das kann man sich also auch vorstellen. Es kann einfach sein, dass etwas Seltenes per se erstmal einen Vorteil hat, weil es eben selten ist.
Ja, verstehe.
Also es ist kompliziert. Und wie gesagt, es ist nicht so einfach. Und wir haben viele Dinge rausgearbeitet. Und natürlich können wir versuchen, die Morphendynamik über die letzten 40 Jahre eben damit zu erklären. Ne? Aber das ist natürlich nicht ganz trivial. Und wir können eben das Experiment nicht machen. Ich hatte schon mal die Hoffnung, dass man praktisch eben die Morphe experimentell beeinflussen kann.
Mhm.
Das haben wir bei ausgestopften Bussarden tatsächlich dann auch gemacht. Da haben wir Bussarde dann sozusagen angesprüht mit brauner und weißer Farbe und haben die Morphe verändert und konnten dann den Bussarden was anderes vorsetzen. Auch sehr spannende Ergebnisse, wo man dann eben gesehen hat, Bussarde reagieren am aggressivsten auf ihre eigene Morphe. Das ist also ganz spannend und da kann ich natürlich jetzt wieder ganz viele Stories erzählen, woran das wiederum liegen könnte, aber zumindest kann man sagen, es gibt morphenspezifische Aggression. Also eine helle Morphe reagiert am stärksten auf andere helle Morphen und am wenigsten auf dunkle Morphen.
Und ihr habt, glaube ich, auch gefunden, dass die Partnerwahl, dass es da auch spezifische Trends gibt. Kannst du das mal darstellen?
Also das nennt man ein sogenanntes assortatives Paarungssystem oder auf einfach gesagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, also wir können zeigen, dass bei uns die Paare eben assortativ sich verpaaren, helle Bussarde eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, als es eben Partner in der Population vorkommen, mit hellen verpaart zu sein. Also insofern, ja, das ist also auch so, da haben wir einen, und das kann man das natürlich auch, kann ich ganz einfach erklären, wenn ich das möchte, ob es denn wirklich so ist, kann ich nicht sagen, aber ich, im Allgemeinen, viele Vögel werden auf das geprägt, was sie bei ihren Eltern sehen, und schon habe ich ein assortatives Paarungssystem. Ne? Ich komme als helles Küken in dem Horst zur Welt, wo vor allem helle Eltern sind, und dementsprechend finde ich dann helle Partner toll.
Ja, was für mich immer auch ein wichtiges Thema ist, auch um zu verstehen, was ist in der Natur gerade los, ist die Singvogelsprache, also auch Warnrufe, Warnsysteme von Vögeln. Und ich habe gelernt, die reagieren auf Mäusebussarde auch sehr unterschiedlich. Also, ne, ob sie drüber einen Transferflug, das ist ja auch allgemein so, dass einfach diese starke Differenzierung dazu dient, am Ende auch Energie zu sparen, also wirklich nur dann zu fliehen, wenn sein muss. Und darum muss man halt die Gefahr möglichst genau abbilden. Das ist irgendwie vergleichsweise leicht zu erklären. Und es gibt aber zum Beispiel auch ein Bussard, also wir haben das häufig schon erlebt, dass wenn jetzt ein Bussard in ein Gehölz reinfliegt und in der mittleren Höhe sich hinsetzt, dass dann zum Beispiel so ein Bodenalarm gemacht wird. Gar nicht ein Luftfeindalarm, sondern so eher so was Perkussives, Kurzes oder ein Schimpfen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob gerade Brutzeit ist oder nicht. Spielt das überhaupt, diese Alarmsysteme, spielen die für euch auch eine Rolle? Und habt ihr da, oder, und, Und wenn ja, habt ihr Unterschiede zwischen den Morphen da festgestellt?
Nee, also da kommen wir nicht wirklich gut ran, weil das eben nochmal ein ganz anderes Feld wäre. Was ich eigentlich immer mal ganz gerne machen wollte, ist sozusagen Wahrnehmungsversuche mit Mäusen.
Mhm.
Das heißt sozusagen irgendwie einen Labormäusen oder einen Wildstamm, da gibt es ja auch noch Wildstämme, tatsächlich mal in irgendeiner Art und Weise durch eine Videoinstallation tatsächlich dann fliegende Mäusebussarde vorzusetzen, um zu testen, gerade so in Bezug auf apostatische Selektion, reagieren die auf die Morphen?
Und dann wäre nochmal interessant, ob die dann reagieren, wenn sie andere Singvögel hören oder nicht. Weil da gibt es ja ganz viel Zusammenhänge.
Ja, ich meine, das wäre der Hammer. Dass Mäuse tatsächlich, also das kenne ich so gar nicht. Also man weiß, dass unterschiedliche Singvogelarten tatsächlich so die Alarmrufe so ein bisschen verallgemeinert wahrnehmen können und dann auf Alarmrufe einer anderen Art reagieren. Gerade weil diese Alarmrufe in einem ähnlichen Frequenzbereich sind. Soweit ich weiß, hat keiner irgendwann mal zeigen können, dass Mäuse auf Alarm
springen. Ich habe nur mal mit dem Schweizer Mäuseforscher mal gesprochen, Jörg Paul Müller, glaube ich, oder so heißt der. Der hat Versuche an Schneemäusen gemacht und der hat da nur dann auch gesagt, jetzt nur ein kurzer Sidestep, die haben erst durch Superzeitlupentechnik gesehen, dass eine Mäusegeneration, die erst irgendwie waren 40, 45 Tage alte Mäuse, haben die nächste Mäusegeneration zugedeckt, als sie gefroren haben und so. Also jetzt nur kurz die Nachricht, dass die viel mehr konnten, als man denen zugetraut hat. Und das hat man erst durch moderne Technik eigentlich festgestellt. Und bei Mäusen ist es halt ganz schwierig. Feldmäuse vielleicht noch leichter, aber weil viele sind halt auch gar nicht so gut zugänglich und naja, egal.
Ja, also das ist so etwas, ne, wir sind eben sehr auf der Prädatorenebene und die Interaktion mit der Beute gucken wir sozusagen numerisch an, aber das Verhalten der potenziellen Beute ist eben ein weites Feld und etwas, was wir
auch noch hinkriegen.
Also, aber bestimmte Aspekte kann ich mir vorstellen in der Zukunft. Also wenn es klappt, dann bin ich ja vielleicht noch so knapp 20 Jahre auf dem Lehrstuhl, dann auch nochmal anzuschauen. Das wäre schon spannend. Also,
Ich habe das auch in Xanten, kann man das gut sehen, auch im Biesbosch Nationalpark häufig. Da hat man ja große Gänsescharen, die natürlich immer aufliegen, wenn der Seeadler oder auch wenn der Habicht kommt. Und manchmal gibt es auch sowas, da ist mein Eindruck so Fehlalarm, dann kommt ein Bussard und dann sagt irgendein Junggänse, ich habe was gesehen, alle fliegen auf und irgendwie habe ich das Gefühl, die kriegt hinter so einen Schlag in den Nacken.
Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber ist natürlich, im Zweifelsfall ist natürlich wichtig, dass man nicht, das ist ja Fehler erster Art und Fehler zweiter Art, ne? Wenn du auffliegst, obwohl letztendlich das Risiko nicht da ist, das ist Fehler zweiter, das ist nicht so schlimm. Machst du aber Fehler Art und bleibst sitzen und der Adler kommt dann und hat dich an der Kralle, dann hast du ein Problem. Dementsprechend ist völlig klar, wo die Selektion stärker anfasst und deswegen gibt es halt diese Fehlalarme, ne? Wenn einer auffliegt, dann fliegen ganz viele auf. Weil man will nicht alleine sitzen bleiben.
Das wäre ein Problem. Genau, du hast auch viel geforscht jetzt. Das sind auch, glaube ich, neuere Forschungen nochmal. Da gibt es neuere Erkenntnisse hier. Das hattest du vorhin auch schon angesprochen. Zum Zusammenspiel, jetzt kommen die Uhus. Also wie verhalten sich Uhu, Habicht und Mäusebussard Population zueinander, da kann man vielleicht hier und da, wo es sie gibt, auch da die Rotmilane noch mit in die Verlosung nehmen. Und bei uns gibt es mehrere Beispiele dafür, dass uns auf einmal jahrelange Habichte sind auf einmal weg und dann stellen wir ein, zwei Jahre später fest, ach, das ist ja ein Uhu. Also teilweise auch auf dem Habichthorst gibt's auch. Und dann sehen wir, dass die Habichte teilweise in sperrbare Habitate sogar reingehen. Also wie du vorhin sagtest, Nahrung geht vor Brutplatz und dann verdrängen die Sperber weiter. Und da gibt es auch Stimmen aus unseren Kreisen, die sagen, die Sperber werden weniger. Wo wir jetzt Sperber nicht kartieren, aber mein Eindruck ist gar nicht, dass es weniger werden, sondern dass die einfach noch in andere Habitate ausweichen, also noch in andere Brutplätze ausweichen, wo sie schwerer zu finden sind. Wie ist dein Bild, also was habt ihr herausgefunden und wie ist dein Blick auf die Gemengelage?
Das finde ich tatsächlich im Moment eines der spannendsten Ergebnisse und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass wir das mit unseren Daten zeigen können. Natürlich korrelativ ist, der Uhu hat sich fantastisch entwickelt in unserem Untersuchungsgebiet. Also wir hatten vor 25 Jahren.
In welchem Gebiet also?
Das sind die 300 Quadratkilometer. Genau, und da hatten wir also nur zwei Paare, klassisch zwei Steinbrüche. Und wir haben jetzt teilweise über 25 Paare. Damit sind wir eine der dichtesten Uhu-Populationen, die je dokumentiert worden ist. Und wir können kaskadische Effekte zeigen. Ich würde das unterschreiben, dass der Habicht bei uns tatsächlich, der geht auch bei uns zurück. Liegt das am Uhu? Ich finde, die Datenlage gibt das her, aber es ist eben eine Korrelation. Während ich vor 25 Jahren im Teutoburger Wald, ich rede jetzt nur über den Kamm, hatten wir so 8 Habichtpaare. In dem Kamm habe ich im Jahr 2025 noch 2 gehabt. Also 75%.
In welchem Jahr waren nur noch 2? Entschuldigung. In welchem Jahr waren nur noch 2? Wobei da ja auch jetzt große Waldgebiete weggefallen sind, ne? Das ist auch noch eine. Ja.
Das ist ja die Strukturvielfalt hat ja zugenommen. Die Waldgebiete sind nicht weg, sondern die Fichtenbestände sind weg. Das heißt, eigentlich für den Habicht hat die Strukturvielfalt zugenommen. Also meiner Meinung nach kann man das damit nicht erklären. So, und im gleichen Zusammenhang, wiederum 25 Jahre, wir hatten im Jahr 2000, wie gesagt, im Teutoburger Wald 2 Uhu-Paare. Letztes Jahr hatten wir im Kamm 17. So, ist eine Korrelation, aber ich finde diese Daten schon sehr, sehr eindrücklich. Der eine hat sich verachtfacht, der andere hat um 75% abgenommen. Und wir wissen eben auch, was du gesagt hast, das sehen wir auch, Uhus mögen gern Habichthorste. Die sind ein bisschen größer, die halten ein bisschen länger. Ne, weil Uhu als klassische Eule, der legt ja keinen Zweig da drauf. Und es macht halt einen Unterschied, ob da irgendwie so 800 Gramm oder vielleicht 900 Gramm Habichte und Mäusebussardküken 2, 3 drauf sitzen oder eben 2 Kilogramm Uhus, ne?
Das geht meistens auch nicht mehrere Jahre gut.
Und das geht in den Habichthorsten aber länger gut als in Bussardhorsten. Und deswegen hat ja zum Beispiel, wir haben eine Reihe von Uhus, die brüten bei uns in
Vielleicht auch dann noch mal eine kurze Frage an dich, weil ich auch immer an so Themen dran bin, wie kann man eigentlich so Rupfungen unterscheiden, wie kann man Horste voneinander unterscheiden? Das ist ja nicht immer so einfach und weil ja manchmal auch da die Horstbesetzer wechseln. Aber mein Bild wäre schon, dass ein Habicht einen Horst erbaut, also die Zweige auch noch ineinander mehr verschränkt und verwebt oder steckt und das zum Beispiel wie ein Mäusebus hat, er schichtet, also er Zweige einfach aufeinander legt. Hast du dazu eine Meinung?
Ja. Zutrauen. Im Allgemeinen sind Habichthorste größer, gerade auch höher, aber ne, wir haben ja Mäusebussardhorste, wo wir eigentlich seit 20, 30 Jahren immer wieder Bruten drin haben, die sind natürlich auch groß. Also ehrlich gesagt, ich wäre da ganz vorsichtig. Im Allgemeinen sind Habichthorste auch stärker begrünt. Aber das sind, wie gesagt, im Allgemeinen. Ne? Und dann gibt es eben dann wirklich viel Variation. Ich würde tatsächlich sagen, für mich das beste Kriterium, erstmal mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Unterscheidung hinzukriegen, ist die Größe.
Ja.
Also Habichthorste sind größer.
Ja, das ist bei uns, aber das ist vielleicht auch Ballungsraum nochmal. Also da haben wir das gar nicht so sehr, weil wir haben auch unwahrscheinlich große Mäusebussardhorste. Aber wir haben das vielleicht auch dadurch, dass es ein Ballungsraum ist, gibt es nicht immer so viel Ausweichmöglichkeiten. Und dann ist ein Baum vielleicht dann wirklich der Beste in einem Wäldchen und dann kommt sowas zustande, ne? Dass man dabei bleibt.
Also ich finde es schwer. Also ich würde mir es nicht zutrauen. Und vor allem, wir können halt zeigen, wir haben gewisse Horstbäume, da haben schon 3 Arten drin gebrütet. Habicht, Mäusebussard.
Ja.
Wo dann die Frage gar nicht mehr beantwortbar ist, ist es jetzt ein Habichthorst? Und ist das eigentlich dann, wird das entschieden, wer zuerst ihn gebaut hat oder wer am meisten drin gebrütet hat?
Also es ist vielleicht auch, also bei uns nicht nur Horst Baum, sondern wirklich Horst. Wir haben auch Horste, da waren Habichte jahrelang drin, dann war da mal ein Bussard drin, da war mal eine Nilgans drin und jetzt sind da seit 3 Jahren Rotmilane drin. Also es ist, ja, also hat vielleicht am Ende auch wieder mit irgendwie Persönlichkeit zu tun, wie gut ist ein Paar eingespielt und solche Geschichten spielen vielleicht auch eine Rolle. Keine Ahnung. Also ist für euch auch eher eine Frage, als dass ihr da schon Bescheid wisst.
Ja, ja, also ich finde, dass ich wäre da vorsichtig. Also manchmal gibt es dann auch sozusagen, wo ich dann dazu gerufen werde, wenn es um Gutachten geht für Windenergieanlagen und dann trauen sich Kartierer dann zu, einfach an aufgrund des Horstes, der Beschaffenheit des Horstes, ohne irgendeinen anderen das eben eine Art zuzuordnen.
Ja. Nein, nein, also das ist ja, ich habe jetzt gerade einen Habicht-Horst in einem schönen Habicht-Wäldchen, wo der schon seit Jahren brütet, immer auf guten, starken Buchen. Jetzt ist er am äußersten Rand auf so einer Krüppelbuche, auf so einem Wackelast in der Kronenperipherie fast, wo du denkst, never ever ist das der Habicht-Horst, aber er sitzt drauf.
Genau, also das ist immer, man muss da auch offen sein und es gibt vieles und es gibt gewisse Tendenzen, aber ich wäre auch, das ist eine Verteilung von Wahrscheinlichkeiten.
Und es gibt ja auch solche Dinge wie, also ich glaube, das zumindest ist das irgendwie eine Hypothese im Rotmilan-Bereich, also der hat ja eine Neigung zu eher lichteren Wäldern, könnte man sagen. Und man könnte jetzt drauf kommen, das sind nicht gerade die Habichtwälder, die eher so lichter sind. Wie sieht das beim Mäusebussard aus? Also wie reagiert er darauf? Also ändert er seine Brutplätze? Was kannst du da beobachten?
Ja, also es gibt beides. Ne? Wir haben Fälle, wo Mäusebussard und Habicht über Jahre in sehr, sehr naher Nachbarschaft erfolgreich auch brüten. Und dann gibt's manchmal eben, also wir haben auch nachgewiesen Prädation vom Habicht auf Mäusebussard. Natürlich. Also insofern.
Denn auch in die andere Richtung? Also ich meine, so ein Mäusebussard wäre ja jetzt auch in der Lage, ein Nestplünderer zu sein für verschiedene Arten, auch durchaus für ein Habicht.
Ja, in der Literatur, also wir haben keinen direkten Nachweis, aber in der Literatur ist das auch beschrieben. Nein, nein. Also Mäusebussarde sind durchaus in der Lage, natürlich Habichtküken. Ich meine, Habichtküken sind ja wie alle Greifvogelküken bis zu einem gewissen Alter extrem hilflos. Und dementsprechend natürlich ist das auch, kann das auch in die andere Richtung gehen. Aber wie gesagt, Habichte sind sehr territorial. Mit einem Weibchen, das natürlich dann nochmal ein bisschen schwerer ist. Und insofern ist das schon mit sehr viel Risiko behaftet. Weil natürlich der Mäusebussard prinzipiell von seiner Wendigkeit nicht mit dem Habicht mithalten will. Also das muss man schon wirklich als Mäusebussard wirklich wollen, da seine Nahrung herzuholen. Ja. Aber es, wie gesagt, ist beschrieben in der Literatur und dementsprechend werden wir das nicht ausschließen. Aber es gibt schon im Allgemeinen eher Verdrängungstendenzen. Und das ist eben das, was ich mit kaskadischen Effekten beschrieben hatte. Nicht? Also wir haben häufig jetzt im Zentrum eines größeren Waldes, da ist ein Uhu drin. Entweder es gibt gar keinen Habicht mehr in dem Wald oder der Habicht ist dann auch in der Peripherie oder in ganz kleinen Wäldchen, die wir früher niemals in Erwägung gezogen hätten für den Habicht. Also auch da müssen wir uns natürlich umstellen. Mhm. Und dann pflanzt sich das wirklich dann sofort. Und das ist eben super spannend, weil wir eben zeigen können, die ökologische Nische vom Habicht, die Brutnische, die hat sich verschoben. Das heißt, und dadurch nimmt die Nischentrennung zwischen Habicht, Rotmilan und Mäusebussard ab. Also richtig schöne Dinge. Und letztendlich, und das können wir eben auch mit unseren Langzeitdaten zeigen, weil wir auch die seltenen Greifvögel dann mit erfassen können, also sowas wie Baumfalke, sowas wie Wespenbussard, Schwarzmilan, Rotmilan sowieso, aber jetzt kommen auch noch Wein dazu. Und der Populationsanstieg, dieser rapide Populationsanstieg des Uhus geht einher, ich sage kausal, belegen kann ich es nicht, aber zumindest korrelativ geht einher mit einer Abnahme des Habichts. Und geht einher mit einer Diversifikation der Greifvögel insgesamt. Das heißt, die seltenen Greifvögel nehmen bei mir zu und auch die Greifvogeldiversität im Untersuchungsgebiet hat über die letzten 25 Jahre signifikant zugenommen. Und das finde ich super spannend, weil letztendlich, ich habe immer mal...
Es könnte sein, dass da der Habicht als Prädator an Bedeutung verliert für diese anderen Greifvögel.
Ja, ich glaube, und als wirklich, es ergeben sich dadurch dann vielleicht nur temporär, aber es ergeben, es ist eine neue Dynamik drin. Ne? Habichte werden rumgeschoben vom Uhu und dadurch ergeben sich eben kurzzeitig oder mittelfristig tatsächlich gut Möglichkeiten für seltenere Arten und die Prädation ist runtergegangen. Und sowas Ähnliches hat man damals in Yellowstone gesehen, im Ökosystem von Yellowstone, als die Wölfe zurückkehren durften. Die Art, die dann tatsächlich ziemlich gelitten hat, waren nicht die Bären, was man am Anfang dachte. Die Bärenpopulation Yellowstone ist durch die Decke gegangen mit der Rückkehr der Wölfe, aber der Kojote, das ist der klassische dominante Mesopredator. Ja, die Kojotenpopulation hat um mehr als 50% abgenommen und die kleineren, die Musteliden, die Marderartigen, die sind häufiger geworden. Und ich finde das total schön, dass wir anscheinend jetzt in einem Vogelgreifvogel, also Vogelprädatorensystem, sehen wir sehr ähnliche Effekte. Der sogenannte dominante Mesopredator, der hat abgenommen und das hat potenziell kausal dazu geführt, dass die seltenen Greifvögel häufiger werden und sich hier ein neues Gleichgewicht, das sicherlich auch eher das alte Gleichgewicht, weil früher gab es ja nun auch Uhus im Teutoburger Wald, dass sich das halt wieder einspielt und das ist natürlich ein dynamisches Gleichgewicht, ne? Es gibt diesen Status quo dann nicht mehr, sondern es ist ein dynamisches Gleichgewicht und da dabei sein zu dürfen.
Das sind sehr spannende Ergebnisse, finde ich. Vielleicht noch mal zum Typ. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe so ein, zwei Fragen habe ich noch. Und das eine ist, wo ich auch häufig drauf angesprochen werde. Man sieht die Krähen da mit den Bussarden oben hantieren. Man sieht, wenn man genau hinguckt, dass die so eine schöne Rolle machen, dann die Bussarde. Also da sieht man auch. Die sind ja doch beweglicher, als sie scheinen. Das sieht man übrigens auch in Wäldern, wenn sie da rum agieren oder bei Balzflügen. Aber das ist ja was aus meiner Sicht dadurch zustande kommt, dass man häufig sieht, dass die Krähen die Bussarde vertreiben. Für da die Bussarde ist es halt irgendwie Jagdnahrungsgebiet und ob sie hier oder da sind, ist jetzt für sie nicht so wichtig. Und in den Feldgehölzen brüten halt Krähen oder es sind nicht Brütertrupps, die andere Interessen haben oder Spaß dran haben, da die Bussarde zu vertreiben. Es gibt also auf die Frage hin, wieso gewinnen häufig die Krähen, sag ich, ihr guckt noch nicht in die ihr guckt nicht in die Brutwälder des Bussards, da sieht's andersrum aus, da werden die Krähen von den Bussarden vertrieben. Also das ist die Frage eins, ob du das auch so siehst und die Frage zwei, die damit so ein bisschen verbunden ist. Ich kenne das von Falken häufig, teilweise auch von Sperbern mit Krähen, dass ich das Gefühl habe, dass es da auch eine Art Spielverhalten gibt, dass es auch irgendwie so, dass es auch so Rituale gibt. Also siehst du das auch so und kennst du das auch von Bussarden? Also wie ist diese Interaktion mit Krähenvögeln vor allen Dingen?
Also Frage 1 auf jeden Fall. Und man muss dann wirklich differenzieren. Ein Bussard ist in der Lage, gerade auch Krähenjungvögel zu erbeuten. Das heißt, dass die Krähen den Bussard vertreiben, ist für die Krähen tatsächlich sinnvoll. Ja, und da geht es wieder darum, wer hat denn mehr zu verlieren? Und ein Bussard kann auch woanders jagen. Das heißt, die Motivation, sich da richtig dann zu wehren, ist viel geringer als für die Krähe, wenn die in der Nähe dann potenziell Jungvögel hat. Und dementsprechend auch ja zu dem zweiten Teilaspekt, das kehrt sich dann in einem Brutwald, wo der Mäusebussard dann brütet, nämlich um. Denn Krähen sind natürlich auch wiederum potenziell eben Prädatoren der Eier zumindest von Greifvögeln. Das ist natürlich auch bekannt. Bedeutet also, es ist ein recht komplexes Zusammenleben. Und je nachdem, worüber wir sprechen, sind die Interessens Lagen unterschiedlich und auch die Motivation unterschiedlich. Und deswegen sehen wir unterschiedliches Verhalten. Und das bedeutet so in der normalen Feldflur reden wir über Jagdhabitat beim Mäusebussard, aber potenziell Bruthabitat von Krähen. Die Krähen sind auch relativ häufig geworden. Das bedeutet natürlich, dass wir das häufiger sehen, aber im Brutwald, wo wir meistens die Leute natürlich nicht genau wissen, wo der Mäusebussard raus
Genau.
ist, wo es anders rumlaufen würde, sehen sie es nicht. Und deswegen, ja, und ne, Krähen sind natürlich auch clever. Das heißt, die rekrutieren dann ja durchaus auch mal die zweite oder dritte Krähe. Und dann spätestens macht es für einen Mäusebussard Sinn, dann eben zu sagen, okay, komm, der kann sich schon verteidigen, das auf jeden Fall. Und zweite Frage, Spielverhalten, sehr schön belegt, eine Reihe von Beobachtungen, dass natürlich gerade so junge Sperber, junge Habichte, die müssen trainieren, ne, die müssen das Fliegen trainieren, natürlich auch das wendige Fliegen trainieren und dann Ja, dann ist es eben noch ein Spiel. Inwieweit das natürlich eine Stressreaktion bei den Krähen oder Eichelhähnen, werden ja auch manchmal so angeflogen, auslöst, das denke ich, wird schon der Fall sein. Aber es ist eben kein Ernst in dem Sinne, weil die noch gar nicht die Fähigkeiten haben und vielleicht auch noch gar nicht die Erfahrung haben, um sie mit so großen potenziellen Beutetieren anzulegen. Eine Krähe ist für ein Habicht natürlich potenziell Beutetier. Ein Eichelhäher ist natürlich für einen Sperber potenziell ein Beutetier. Aber da wird tatsächlich, das beobachte ich bei Sperbern bei mir zu Hause tatsächlich immer wieder, dass dann eben sehr spielerisch die Eichelhäher dann
Ja.
sozusagen natürlich daran gehen, also die dann ein bisschen provozieren und die Sperber dann so ein bisschen beim Mäusebussard, weil natürlich die Hauptbeute ist was anderes. Dementsprechend kommt es eigentlich so nicht vor. Die Jungvögel, die sind auch nicht solche Flugakrobaten wie Sperber und Habicht das eben sind, sondern die sitzen eben viel, viel mehr. Ansitzjagd wurde schon beschrieben, dementsprechend ist das was viel Wichtigeres. Und deswegen kenne ich das so eigentlich nicht, dass die dann so wirklich so in einem spielerischen Flugspiel mit Elster, Eichelhäher oder Krähe interagieren. Gibt es bestimmt, aber wir sehen.
Das machen die dann eher so miteinander, also zu normalen Balz, aber auch Herbstbalz, also bei den Standvögeln.
Genau, und auch Jungvögel, die dann einfach mal sich so gegenseitig ein bisschen jagen. Das machen natürlich Sperber und Habicht auch, aber das ist eben beim Mäusebussard tatsächlich häufiger zu.
Genau, vielleicht für die, die es nicht genau wissen, also das sind dann so spielerische Luftkämpfe, Verfolgungsjagden auch. Man kreist zusammen erstmal, sucht so ein bisschen körperliche Nähe und dann gibt es auch so große Schleifen. Flüge, ne? Also so Sturzflüge, die wieder abgebremst werden und dann die nächste Schleife und solche Geschichten sieht man vergleichsweise häufig. Wie ist denn das Zusammenspiel von den Zugvögeln mit den Standvögeln? Also wir haben ja im Winter auch Besuch, dann auch mit anderen Arten. Da kommen wir, glaube ich, heute nicht mehr zu. Aber von skandinavischen Mäusebussarden, die dann hier sind. Man sieht ja teilweise auf Feldern auch recht große Gruppen, auch gemischt artliche Gruppen, aber viele, viele Bussarde. Man könnte vermuten, wahrscheinlich ist das auch eine Mischung aus Zugvögeln und Standvögeln. Und meine Frage ist erstmal, hat das auch sozialen Charakter, also diese Gruppenbildung, oder ist das aus deiner Sicht jetzt nur, hier ist jetzt gerade ein Feld, da gab es irgendeine Art von Agraraktion und darum jetzt gerade eine gute Nahrungsverfügbarkeit und darum sitzen alle auf demselben Feld. Weil drumherum sind vielleicht 14 Felder, da sitzt kein einziger drauf.
Ja, genau. Ich würde allgemein sagen, das ist einfach eine Aggregation ohne tieferes Sozialgefüge, sondern die Bussarde sammeln sich an einer Stelle, wo es viel Nahrung gibt. Und weil es da viel Nahrung gibt, lohnt sich keine große Aggression. Ja, ich meine, das kann man natürlich dann sehr schön kontrastieren, wenn auf einem Feld irgendwas passiert und auch da sind wieder ganz viel Regenwürmer zu haben, dann hat man 20 Bussarde, die friedlich nebeneinander rumsitzen. Und die klassischen Bilder, die einem so verkopfen, jetzt habe ich da irgendwie ein Kadaver, ja, und dann wird sich also heftig darum gestritten. Das ist
Ja,
kein
ja.
Widerspruch. Ja, ein Kadaver kann ich, je nachdem wie groß er ist, kann ich monopolisieren. Ja, so ein Feld mit Regenwürmern, das ist völlig absurd, das zu monopolisieren. Das heißt, die Tiere verhalten sich einfach unterschiedlich, je nachdem, wie die Ressource verteilt ist. Bei einer geklumpten Ressource, dann macht Aggressionsverhalten Sinn. Na, und bei einer nicht geklumpten Ressource, dann kann man sich sehr friedlich nebeneinander sitzen, weil es ja für jeden genug da ist.
Ja, vielleicht am Schluss, Oliver, hast du noch irgendwas, was dich jetzt nach den ganzen Jahren am Mäusebussard fasziniert hat? Wahrscheinlich noch einiges, aber worüber wir heute noch nicht gesprochen haben. Noch so eine Schlussanekdote oder Geschichte oder Erkenntnis oder noch vielleicht irgendwie eine offene Forschungsfrage, die ganz wichtig ist.
Forschungsfragen mehr hat,
Da hat man den Beruf
hat man
verfehlt.
sie halt falsch gestellt. Also wenn man, ne, im Allgemeinen gilt ja nach wie vor, du beantwortest eine Frage und kriegst zwei neue. Das heißt, über die Zeit, ich bin jetzt seit, kann man sagen, zumindest professionell in der Greifvogelforschung seit 28 Jahren. Und das bedeutet, mir gehen die Fragen natürlich nicht aus. Und letztendlich ist es natürlich eine ganz wichtige Frage. Wir haben Umweltveränderungen, die passieren schneller als in der Vergangenheit. Wie stellen sich eben die Tiere darauf ein? Mit Greifvögeln bearbeite ich eine oder bearbeiten wir im Lehrstuhl eine Gruppe, die als nicht besonders verhaltensflexibel gilt. Aber auch da haben wir ja schon ein bisschen mit aufgeräumt. Aber letztendlich, wie kommen die mit Umweltveränderungen klar? Ne? Also ein Damoklesschwert ist von den Greifvögeln genommen. Das sind die strengen Winter. die gerade beim Mäusebussard früher zu 60-80% Bestandsrückgängen geführt haben. Aber diese Kältewinter, die sind eben kaum noch da. Ich meine, die letzte, so 2013, da hatten wir noch ein bisschen Winter, richtig, oder ein bisschen mehr Winter. Das ist jetzt auch schon wieder 13 Jahre zurück. Das heißt, selektiert das sozusagen auf unterschiedliches Verhalten, wie passen sich eben die Greifvögel an den Klimawandel an, ist natürlich etwas, was wir in den nächsten Jahren sehr anschauen werden. Aber eben die Kombination Langzeitdaten, Individuen basiert. Ne? Mit unseren Flügelmarken haben wir Überlebensraten geschätzt. Wir können natürlich dann zum Beispiel, wo siedeln die sich an? Ist die Heimat eben auch... Ne?
Gibt schon Gebäudebrüter irgendwo, dass jemand... Ich auch nicht. Ja.
Ich kenne keine. Ich habe tatsächlich jetzt gerade auf unserem Institut brütet auf dem Dach, direkt oberhalb meines Büros brüten Kanadagänse. Aber sonst Greifvögel, also Mäusebussard.
Aber da ist wahrscheinlich dann so ein Kiesflachdach oder was ist das dann? Sowas, ne? Ach so, sowas. Ich sehe es vor mir. Da
sitzen Kies, sitzen da jetzt die Kanadagänse drauf und haben Spaß. Also insofern, nein, es ist nicht die eine Frage, sondern es ist einfach eine Dankbarkeit, dass man das machen darf, was man machen darf, weil das ist, glaube ich, es gibt kaum was so Spannendes wie das Leben. Deswegen ist der Biologe natürlich, der das Leben erforscht, der ist natürlich ein sehr glücklicher, gesegneter Mensch. Und natürlich ärgere ich mich über Ablehnungen von Journalen, wenn wir eigentlich tolle Wissenschaft in einem tollen Journal veröffentlichen wollen und dann jemand sagt, nee, das ist gar nicht so toll. Also es gibt natürlich immer Frustration und man muss auch frustrationstolerant sein in der Forschungslandschaft, aber die Fragen gehen einem tatsächlich dann nicht aus. Es wäre ja auch schlimm, denn es arbeitet ja nur eine ganze Arbeitsgruppe an diesen Fragestellungen. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, zusammen mit meinen Leuten spannende Fragen zu entwickeln, dann ist natürlich auch die wissenschaftliche Kreativität in Frage zu stellen. Deswegen, wir werden natürlich bestimmte Dinge angehen, weil das sich anbietet. Klimawandel ist in aller Munde und dementsprechend auch in allen Forschungsprojekten natürlich irgendwo mit drin, aber die Mäusebussarde, und das habe ich gelernt, oder die Greifvögel generell, die produzieren immer wieder so spannende Überraschungen, dass ich ganz sicher bin, dass uns nicht langweilig wird auf den 20 Jahren, die im Moment mein Forschungshorizont noch angelegt ist. Und es gibt nicht die eine Fragestellung, die jetzt alles dominieren wird, sondern wir haben so ein Portfolio, was wir uns noch anschauen werden. Aber das ist immer sozusagen vom Individuum runterzugehen auf ein Gen und auf der anderen Seite vom Individuum zu gehen zur Population. Das wird das Forschungsgerüst sein, in dem ich mich immer wohlgefühlt habe und das ich auch für zukunftsfähig und tragfähig halte.
Hast du noch Zeit für eine kurze gesellschaftliche, politische Schlussfrage? Ja. Das heißt, so ganz kurz ist sie, ja, doch, aber ich werde es versuchen, in einer Frage zusammenzufassen und du kannst ja entscheiden, wie lang du darauf antwortest. Ich habe gerade eine große Sorge, weil ich sehe ganz viel politische Entscheidungen, die ohne wissenschaftliche Grundlage zustande kommen. Ich sehe in ganz, ganz vielen Themen, nicht nur biologischen, gesellschaftlichen Diskurs, wo es anscheinend von verschiedenen Stellen Interesse gibt, ja, zu polarisieren und nicht meinetwegen auch interessengeleiteten Dialog zu fördern. Ich sehe Spitzenpolitik, die über Fake News schimpft und selbst Fake News verbreitet, und ich sehe eine Presse, die dafür nicht ans Kreuz nagelt, dass sie das tun. Und das finde ich halt sehr bedenklich, weil ja, es gibt große Veränderungen, da die Menschheit steht vor schwierigen Zeiten, und eigentlich müssen wir ja darüber sprechen, wie wollen wir da durchkommen. Und da spielt für mich irgendwie der Absprungpunkt oder auch Entscheidungsgrundlage einfach immer eine wichtige Rolle. Ne? Also wie genau, also und da hilft ja Wissenschaft. Also Stand der Wissenschaft sagt uns, wie ist gerade unser Verständnis von der Wirklichkeit. Und was sind entscheidende Wegweichen und was sind Chancen und Risiken? Wie siehst du das? Also wie gut hört man dir, euch zu? Also wie ernsthaft ist man an Ergebnissen von Wissenschaft interessiert Und was müsste man tun, um das zu verbessern, wenn du es eh nicht siehst?
Die Sorge teile ich erstmal absolut. Es sind im Moment Zeiten, wo man sich wirklich fragt, ob an den Grundfesten von Wissenschaftsfreiheit und vor allem evidenzbasierten Entscheidungen, ob da tatsächlich gerüttelt wird. Ich glaube, wir sehen das ja. Wir haben also in einer Reihe von Ländern politische Führungen, die vollkommen jenseits von wissenschaftlichen Erkenntnissen handeln. Das heißt, das muss einem Angst machen, weil wir geglaubt haben, dass wir im 21. Jahrhundert in einem aufgeklärten, evidenzbasierten politischen System agieren und das tatsächlich eben absolut in Frage gestellt wird. Ja, also ich meine, da gibt es genügend Beispiele, brauchen wir nicht in die Tiefe zu gehen.
Ja.
Man muss immer wieder dagegen halten mit Wissenschaft. Also sozusagen sich auf das gleiche Niveau herunterzubegeben, ist nicht zielführend. Man muss natürlich auch sagen, und das ist dann vielleicht für die Bevölkerung, die, wo mittlerweile ja Wissenschaftler fast in so eine Frankenstein-Ecke gestellt werden und sagen, ne, also oh, Wissenschaft ist böse und was man gerade so den Tieren da antut und so, das gibt's ja auch. Da muss man immer wieder sagen, und das ist dann jetzt übertragen auf andere Kontexte, wir leben in einer sich ändernden, komplexen Welt. Glaubt man wirklich, dass es für diese komplexen Probleme so einfache Lösungen gibt, wie sie bisweilen propagiert werden? Aus der Biologie habe ich gelernt, dass monokausale Erklärungen sehr, sehr selten sind in der Biologie. Deswegen hätte ich auch immer Sorge vor monokausalen, sehr einfachen Lösungen in einer noch viel komplexeren menschlichen Gesellschaft. Damit ist dann ziemlich klar, was man eben von bestimmten propagierten Lösungen eigentlich halten sollte. Ich würde sozusagen ganz einfach, ne, wenn es zu einfach ist, um wahr zu sein, ist es möglicherweise auch nicht wahr oder nicht richtig. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass man wieder offener ist und sagen, ja, diese Komplexität und dass man nicht so einfach an einem Schräubchen dreht und sofort ist das System therapiert, dass man da einfach ein bisschen mehr Demut und vor allem auch Geduld hat. Denn wir haben natürlich Entscheidungsträger, die tatsächlich keinerlei langfristige Perspektiven mehr entwickeln, sondern nur noch von Wahl zu Wahl denken. Das ist sehr gefährlich, denn die Veränderungen, die machen nicht an einer Wahlperiode halt. Die sind längerfristig und es braucht tatsächlich eben Konzepte, die länger taugen. Und das macht mir sehr viel Sorge, weil das kenne ich so nicht. Ich bin, ne, 75 geboren. Das bedeutet, ich bin aufgewachsen in den 90ern und in den 2000ern. Da ist mein Wertegerüst und Grundgerüst geprägt worden. Das heißt, sowas, das hätte ich mir niemals vorstellen können. Ja, dass wir eben solche Dinge erleben. Aber die Lehre, die man ziehen muss, immer weiter in den Dialog treten mit Wissenschaft und Gesellschaft. Natürlich auch das Wissen, was man hat, raustragen. Das wird von unterschiedlichen Seiten unterschiedlich intensiv gehört. Natürlich auch je nach Partei unterschiedlich intensiv gehört. Und das ist natürlich auch ein Risiko, weil natürlich eigentlich Freiheit von Forschung und Lehre ist auch etwas, was in anderen Ländern ja nun massivst inzwischen angegriffen wird. Und man natürlich sich fragt, okay, unter welchen Bedingungen ist das eigentlich hier auch in Deutschland denkbar? Denn das hätte man sich ja nun in anderen Ländern niemals zu träumen gewagt. Also eine führende Wissenschaftsnation, wo eben tatsächlich Universitäten sozusagen systematisch belangt werden für etwas, was eigentlich durch Freiheit von Forschung und Lehre abgedeckt sein sollte. Und das ist also tatsächlich, im Moment hat man Angst als Wissenschaftler, in welche Richtung das läuft. Ich glaube, alles andere wäre völlig naiv. Auf der anderen Seite darf das ja nicht lähmen und bedeutet also nee. Mit Hoffnung, aber natürlich auch mit einer großen, großen Zuversicht in die Wertigkeit der Forschung dagegen zu arbeiten. Dass man sagt, ist okay, das Pendel ist jetzt gerade in eine andere extreme Richtung umgeschlagen. Aber es ist ein Pendel, das heißt, es kann auch wieder zurück in die Normalität umschlagen und daran müssen wir alle arbeiten. Die einen, um eben zu sagen, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen Fakten zu produzieren, aber auf der anderen Seite, glaube ich, muss sich die Bevölkerung auch wirklich dann halt sagen, in einer so komplexen Welt Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es ganz einfache Lösungen für diese komplexen Probleme gibt. Und dementsprechend vertraue nicht dem Wahrsager oder dem Propheten, der dir eine sehr, sehr simple Wahrheit vermitteln will, dass man alles mit einem einzigen Ding lösen kann. So funktioniert doch die Welt nicht. Und das hat man in der Biologie tatsächlich, kann man das immer wieder lernen, weil, wie gesagt, monokausale Erklärungen sind sehr selten in der Biologie.
Ja, oder dass man direkt am Horst sehen kann, welche, also ich meine, wer brütet denn hier? Genau. Und dann ist man vielleicht unsicherer und ist auch nicht mehr Krönung der Schöpfung und guckt eher mit einem fragenden Blick drauf und gibt sich auch damit zufrieden, dass man vielleicht nicht weiß, wie jetzt die komplexe Situation zu lösen ist, sondern man geht erstmal in Dialog, ne?
Oder man bevor geht man in eine Richtung, wohl wissend, dass man natürlich dann wieder, ich meine, das ist, was wir den Studenten versuchen beizubringen, ist sogenanntes Error Correction Learning. Ne?
Ja.
Man lernt aus Fehlern, aber ja, wenn man die dann nicht mehr machen darf, wäre nach dem Modell eben auch Lernen nicht mehr möglich. Ne?
Ja, ich glaube, es fehlt auch nochmal daran, dass man der allgemeinen Bevölkerung, also jedem eigentlich nochmal erklärt, was ist eigentlich Wissenschaft, was ist wissenschaftliches Arbeiten, weil ja manchmal auch so diese Geschichte erzählt wird, ja, voriges Jahr haben sie noch das gesagt, jetzt sagen sie was ganz anderes und da irgendwelche dunklen Mächte hinter vermutet oder Unkenntnis und das heißt ja schon, ich habe vielleicht Wissenschaft gar nicht so richtig verstanden.
Da haben wir noch eine größere Bringeschuld. Ne? Also ich meine, wir haben deswegen in unserem Sonderforschungsbereich, den ich geleitet habe, hatten wir ein dezidiertes Programm, um in den Dialog oder mit der Bevölkerung zu interagieren, im Sinne von, das hat heutzutage, heißt das natürlich auf Neudeutsch Outreach, ne? Also dass geil, man seine Wissenschaft auch in die Bevölkerung trägt. Und das haben wir als Programm dann eVital Prof, wo dann eben Schulen, Kindergärten, also ich habe fast 200 Vorträge inzwischen gehalten, in Kindergärten, in Schulen bis hin zu Senioreneinrichtungen über verschiedene Themen. Ich habe, glaube ich, mittlerweile über 100 verschiedene Vorträge und aus diesem Portfolio wähle ich dann bestimmte Dinge aus. Aber das ist, glaube ich, etwas, was wir noch viel mehr machen müssen. Also weil wir dann sagen müssen, hey, das ist cool, was ist, was wir machen. Es ist gesellschaftlich relevant. Und vor allem, es sind eben tatsächlich diese Prozesse bedeuten, dass man immer wieder zweifelt an dem, was man gefunden hat. Weil nur durch den Zweifel hinterfragt man Dinge und nur so ist wissenschaftlicher Fortschritt letztendlich möglich. Ne, also
könnte absolute das Wahrheit Forschungsministerium,
selbst in der Mathematik nicht mehr.
Ja, könnte das Forschungsministerium ja machen, mal einfach mal so einen 5 Minuten YouTube-Film und den auch bewerben und rumschicken und einfach mal Wissenschaft erklären. Dass
ja, ich meine, da gibt's ja vielerlei Formate. Ist nicht so, dass dann nichts passiert. Die Stadt Bielefeld hat jetzt gerade in der Wissenswerkstatt ein neues Format. Das heißt wissenschaftlich belegt. Ja, belegt heißt im Sinne, es gibt Abendbrot mit belegten Broten und dann werden Wissenschaftler zu einem Thema und das eröffne ich nächste Woche.
Ja, cool.
Die erste Veranstaltung mache ich zusammen mit einer Philosophin und da sprechen wir über Individualität und auch das ist etwas, was dazugehört. Ich glaube, da müssen wir uns natürlich auch ein Stück weit an die Nase fassen, die Wissenschaftler, denn es gehört, glaube ich, noch mehr dazu, aus dem Elfenbeinturm herauszutreten und zu sagen, guck mal, das machen wir, das ist deswegen spannend, das ist deswegen relevant für gesellschaftliche wichtige Fragen und denkt immer dran, wie Wissenschaft funktioniert. Das heißt eben, man darf und muss zweifeln an dem, was man gefunden hat.
So, jetzt aber Schluss. Ich könnte mit dir noch 8 Stunden lang sprechen, Oliver. Das war total interessant für mich. Wir haben, glaube ich, ungefähr 142 wichtige Fragen zum Mäusebussard nicht besprochen. Aber ist auch wurscht. Das war jetzt halt, wir saßen jetzt hier in so einem virtuellen Biergarten.
Nee, also wie gesagt, ich glaube, es funktioniert ja ganz gut so. Und wenn du glaubst, dass es irgendjemand interessiert, was natürlich wahrscheinlich tatsächlich noch ein tolles Thema wäre, wenn du dann weiter guckst vom Umfang her, wilde Wunder sozusagen, wenn das eben, ne, ist natürlich Galapagos.
Ja, gerne. Also,
natürlich wirklich mal schön, weil da kann man natürlich auch schöne Geschichten erzählen.
Also, ich sag erstmal tschüss, Oliver, und dann können wir gerade im Off nochmal kurz. So, dann stopp. Ja, so ja, das war jetzt ein etwas holpriger Schluss. Irgendwie dachte ich, ich hätte mich schon verabschiedet und dann haben wir noch irgendwie ein bisschen weitergequatscht und irgendwann habe ich auf Stopp gedrückt und das war jetzt etwas holprig. Also, danke nochmal, Oliver. Ja, wir haben uns so lose verabredet, dass wir das fortsetzen. Zum einen gibt es, wie er gerade schon angedeutet hat, umfangreiche Galapagos-Forschung, wo man über verschiedene Aspekte nochmal reden kann. Und mich interessiert auch noch das Kuckuck-Thema. Das kam ja auch schon kurz zur Sprache. Also da werden wir bestimmt auch nochmal einen Termin machen. Wann genau ist noch nicht sicher. Da müssen wir schauen, wann das in unser beider nicht so leere Kalender passt. Aber machen wir. Ich fand's super spannend. So, und mich haben ganz viele Leute gefragt, und das ist gelogen. Es waren ganz wenige Leute, eigentlich zwei. Ich habe ja einmal hier so einen kleinen Musiktipp gemacht, Black Xsi Dahu, einer meiner Lieblingsbands. Und ja, es wurden mehr Musiktipps gewünscht. Also, wer jetzt nur an Tieren interessiert ist, der hat hier 2 Stunden lang das Vergnügen, hoffe ich doch, über Mäusebussard was zu hören vom Oliver Krüger. Und ich würde jetzt, also wer jetzt nicht interessiert an dem Musiktipp ist, bis bald, alles Gute, kommt bald was Neues. Und wer interessiert ist, voriges Mal war es ein sehr ruhiger Tipp, diesmal ist es etwas lauter. Das ist eine Band, die mich schon, ja, über 20 Jahre begleitet und die ich nicht leid werde, die ein bisschen sperrig für viele ist vielleicht, um sich da reinzuhören. Ich werde die Links dazu oder einen Link dazu auch in die Shownotes schreiben, in den Begleittext. Und ihr findet auch dann einen Link zu einer Seite bei mir auf Wilde Wunder EU, wo ich dann vielleicht ein paar YouTube-Videos, die ich am besten finde oder die ich vielleicht so repräsentativ finde, auch verlinken werde. Pain Observation. Progressive Metal-Band, sagen manche aus Schweden. Machen aber jetzt, ja, die Frage ist das Metal und was ist davon Metal? Die sind halt unglaublich vielseitig. Es sind häufig sehr komplexe Songs, aber nicht immer. Wo man, auch wenn man Fan ist, beim ersten zwei, drei Mal manchmal gar nicht so richtig einen Zugang kriegt. Man muss sich manche Stücke und Alben wirklich so ein bisschen erarbeiten und die ein bisschen in Schleife hören und häufiger hören, um da reinzukommen. Bei anderen Songs ist es einfacher. Häufig geht's um düstere Themen, nicht immer, aber manchmal auch um, ja, um Fehlgeburten, um Sinn des Lebens, um Sterben im Krieg, um Freundschaft, um Liebe. Das ist jetzt nicht so düster, aber es sind schon auch die dunklen Seiten. Und das erste, wie heißt es noch, On a Tuesday, ist so ein gutes 10-Minuten-Stück. Das handelt ja von so einer Zeit, die der Sänger Daniel Gildenlöw wirklich so 2016, 17, glaube ich, irgendwas rum im Krankenhaus erlebt hat. Da war der 3 Monate im Krankenhaus und hatte so fleischfressende Bakterien, die sich bis auf die Wirbelsäule gefressen haben. Und das sah eine Zeit lang gar nicht gut aus und es war unklar, ob er überlebt. Und diese 3 Monate hat er halt in dem Konzeptalbum verarbeitet. Der Song fängt ziemlich heftig an mit einem unglaublich geilen Sound, finde ich. Also wenn eine gute Anlage hat oder gute Kopfhörer, da sollte sich das jetzt nicht zu laut, also nicht mit Hörschaden, aber hinreichend laut geben, weil die Drums, der Bass und so, die haben einen Klang, der bläst mich einfach nur weg. Der hat sowas natürlich raues, kraftvolles, das ist einfach nur geil. Und gibt aber auch sehr zarte Passagen hinter. Es gibt so schräge Sounds, damit hat er so diese Maschinengeräusche im Krankenhaus versucht nachzuempfinden. Und es geht, naja, das mit dem Tuesday, das kommt im Text dann auch vor. Also er wurde in diesem Krankenhaus auch geboren und er sagt sich dann irgendwann, wenn ich den morgigen Tag noch überlebe, dann ist das hier mein Dienstag 2000 irgendwas. So, das ist schon Und das ganze Album ist sehr vielseitig. Also er in einer sehr stillen Ballade hinter Silent Gold dankt er seiner Frau, die ihm da zur Seite stand in wohl einer einzigartigen Art und Weise. Ein ganz, ganz bezauberndes Lied. Viele Stücke haben so Polymetrik, also verschiedene Musiker spielen gleichzeitig verschiedene Takte. So, es ist auch für die Nerds ganz interessant, also was die da so treiben. Spannendes Album. Und dann werde ich noch ein paar andere aus, also es gibt auch ein Album, das sehr philosophisch ist, B aus der früheren Vergangenheit, das dann eher ein bisschen folkig auch ist. Es ist auch das Erstlingsalbum ist schon sehr komplex. Ich werde einfach so 3, 4, 5 Songs mal auf die Homepage laden und dass ihr so ein bisschen Querschnitt habt. Und wer das interessant findet, der kann sich ja dann durch das mittlerweile sehr umfangreiche Repertoire hören. Genau, also viel Spaß mit Pain Observation. Wenn das jemand gefällt, meldet euch gerne oder wer auch selber Tipps hat. Ich bin immer an neuen Sachen interessiert. Gut, das zur Musik und ja, bis ganz bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.